Hallo, ich bin Raffaela Kreit. Wenn euch irgendwas interessiert oder nicht interessiert, nutzt doch zum Navigieren die Kapitelmarken.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder eine ganz besondere Gästin, auf die ich tatsächlich 2 Jahre lang gewartet habe, um sie vors Mikrofon zu bekommen, nämlich die Raffaela Kreit. Hallo Raffaela.
Hallo Philipp. Du hast auf mich gewartet?
Eventuell hast auch du auf mich gewartet, aber...
Wir haben darauf gewartet, dass die Sterne günstig standen.
So ist es. Und warum habe ich denn auf dich gewartet? Also, wer bist du denn?
Ich bin Raffaela Kreit. Das ist mein Autorenpseudonym, unter dem ich Low Fantasy schreibe, im Moment auch ein bisschen Space Fantasy. Und das ist das, weswegen ich, glaube ich, hier bin. Und weil ich mich in meinem Brotberuf als Landschaftsarchitektin auch noch ganz gut mit Architektur und Städtebau und Geschichte auskenne, erzähle ich gelegentlich, wenn es Veranstaltungen gibt, bei denen man teilnehmen kann im Moment, live oder digital, etwas darüber, wie man Städte entwickeln kann für Autoren oder Rollenspieler. Das haben wir auch schon auf der Weltenwerkercon einmal gemacht und ich glaube, da hat Philipp gedacht, hey...
Das ist sogar noch viel länger her. Das war auf der letzten echten Manticon.
Oh Gott! Stimmt, da waren wir auch vor langer Zeit.
Das war sehr langer Zeit.
Ja. Und darum soll es heute gehen, wenn ich das richtig verstehe.
Ganz genau. Wir stärken uns aber wie immer erst einmal mit einem Getränke-Rezensionsexemplar. Und ich habe ja ein bisschen dazugelernt, denn beim vorletzten Mal, das war die Vampir-Folge, da haben wir schon mal Tee von der Firma Naroma getrunken. Und da habe ich die heiße Teekanne angefasst und ein bisschen, ein ganz kleines bisschen mir die Hand verbrannt. So leide ich für euch, liebe HörerInnen. Und weil ich jetzt klug bin und dazugelernt habe, darfst du dich verbrennen. Bitte gieß doch mal ein.
Wenn man so eine Kanne an der richtigen Stelle anfasst, dann ist sie auch kaum heiß.
Ja, Mutti. Wir haben dieses Mal einen Wohlfühltee mit dem schönen Namen Seelenfreundin. Das Schöne ist, sie hat so ein durchsichtiges Fenster. Und da sind tatsächlich, das steht auch hinten drauf, echte Rosenblüten drin. Vielleicht lese ich erstmal vor, was drin sein soll. Apfel, 10% Rosenknospen aus kontrolliert biologischem Anbau, Ingwer, Pfeffer und Vanille. Ich rieche erstmal. Oh, da kommt ein ganz schön, doch, so ein gewürziger Geruch entgegen.
Oh ja, das riecht wie, hat so fast was ein bisschen von Weihnachten, von so Lebkuchen.
Ja, das war auch so eine Assoziation, ganz genau. Und was steht hinten drauf? Wie immer, Qualitätsmerkmal ohne Koffein. Auch letztes Mal schon gesagt, das ist kein Qualitätsmerkmal. Wenn Koffein drin ist, macht das es immer besser. Mit Herz hergestellt und so weiter, naturbelassen, Bio und so weiter und so fort. 7 bis 10 Minuten Ziehzeit. Dieses Mal haben wir uns dran gehalten. 100 Grad Wassertemperatur und 2 Teelöffel pro Tasse. Ja, und ich denke mal, wir probieren.
Prost.
Prost. Immer noch heiß.
Sehr heiß.
Aber schon würzig?
Ja, ein bisschen lasch. Ich würde ihn länger ziehen lassen, glaube ich.
Wir haben also wieder nicht dazu gelernt und haben wieder zu kurz ziehen lassen.
Aber er riecht schon sehr lecker.
Das heißt, wie er nachher schmeckt, wenn er durchgezogen ist, werdet ihr weiter hinten hören. Wir danken aber schon mal für das Rezensionsexemplar. Und ich glaube, ich habe mir dieses Mal nicht die Hand, sondern die Zunge verbrannt.
Ich auch.
Ich bin so unfähig. Oh Gott.
Ich bin schnell was Kaltes hinterher.
Dann schnell zu einem sozusagen ersten Thema überleiten. Und zwar, das ist ja die erste von 2 regulären Pottwichtel-Folgen. Das Pottwichteln ist ja so eine Aktion, die der Ingo vom Greifenklaue-Podcast und ich gemanagt haben dieses Jahr, wo jeder Podcast oder jeder YouTuber und jede YouTuberin, die mitmachen wollten, 2 Themen auswählen konnten. Die wurden quasi unter anderen verlost und sie selber haben auch 2 Themen bekommen. Ich tatsächlich habe 3 Themen bekommen, weil ein Podcast nämlich sehr unzufrieden war und hat quasi mit mir getauscht. Aber ich mache natürlich trotzdem auch noch das Originalthema. Ich bin wie immer der Streber bekanntermaßen. Und das Thema vor dem Thema ist tatsächlich dann nämlich eine von den Sachen, die weggetauscht worden sind, die ich aber trotzdem mache, nämlich vom Dysonaut Rollenspiel als Hilfestellung bei Erkrankungen. Wir bekommen oft die Nachricht von Hörenden, dass Rollenspiele ihnen während einer körperlichen oder auch seelischen Erkrankung geholfen hat, einen Therapieerfolg zu erzielen. Könnte daran tatsächlich etwas dran sein? Und bevor ich da reinleite, vielleicht hast du schon mal in diese Richtung Erfahrung gemacht, dass vielleicht jemand das gesagt hat, irgendwie es hätte ihm geholfen, Rollen zu spielen?
Ja, tatsächlich habe ich da auch selbst schon Erfahrungen mitgemacht.
Also, was für eine tolle Gästin du bist. Das war nicht abgesprochen.
Das war nicht abgesprochen. Ich bin gerade auch ganz überrascht. Aber mir fallen zwei Dinge ein. Also ich bin aktive LARPerin und habe in den letzten Jahren wieder ein paar Probleme mit Depressionen gehabt und war bis letztes Jahr wieder in Therapie. Und eins der Dinge, die wir dort gesprochen haben, war, dass wir tatsächlich einen neuen LARP-Charakter für mich entwickelt haben. Und zwar auf der Prämisse von, wer möchte ich eigentlich sein? Was möchte ich eigentlich gern mal ausprobieren? Wie wäre ich lieber? Und ich habe den Charakter noch nie gespielt, weil wir letztes Jahr im April fertig waren. Und aber den Charakter gibt es immer noch. Ich freue mich drauf, wenn ich ihn mal ausprobieren kann. Und wie das dann so mit dem zusammenhängt, was ich mir damals gewünscht habe und wo ich heute bin. Und ich habe davor jahrelang explizit sehr weibliche Charaktere gespielt. Also ich war zum Beispiel mehr als 10 Jahre die Wassermagd in einer Herberge und habe mein Leben damit verbracht, den Abwasch zu machen und Leute zu bedienen und Mama der Kompanie zu sein und den aktiven Abenteurern zu sagen, dass sie gefälligst mal was essen und was trinken müssen. Und hatte lange Kleider an und Schürze und so. Und das ist etwas, was ich im normalen Leben zwar auch gelegentlich tue, aber eine Seite, die man jetzt in meinem Brotberuf nicht ganz so häufig benötigt. Und das konnte ich halt auch im Lab sehr gut eine Seite von mir erkunden und ausleben, die sonst nicht so viel Platz hatte. Oder ein anderer weiblicher Charakter, den ich spiele, ist Marie Bernard, die Gesellschafterin der Herzogin von Montlion, wo ich dann eigentlich nur hübsch und gute Gesellschaft sein musste. Was auch mal eine nette Abwechslung ist, wenn man das normal so nicht hat. Also es ist, glaube ich, sehr gut, wenn es darum geht, sich auszutesten in einer relativ sicheren Umgebung. Also wenn du eine gute Gruppe hast oder eine Con, deren Organisatoren ein Auge darauf haben, wie die Dynamiken sind, dann ist es einfach relativ sicher, mal was auszuprobieren, was man sich normalerweise nicht traut. Und insofern kann das in psychischen Dingen, in mentalen Sachen eine wahnsinnig gute Übung sein.
Das klingt sehr interessant. Das ist eine Sache, die mir tatsächlich abgeht, weil ja die Art, wie ich Rollenspiele, nicht so sehr immersiv ist. Ich bin ja so der Brettspiel-Typ im Prinzip. Also ich würde mich jetzt nicht einfühlen, irgendwie ich bin jetzt die eine Schachfigur oder so. Aber ich habe das auch schon von vielen gehört, dass sie zum Beispiel dann versucht haben, wenn sie super schüchtern waren, sich in ihren super charismatischen, meinetwegen Barbaren reinzufühlen und dann das auszuleben. Und wenn es funktioniert, ist ja super.
Ich war mal auf einer Con und hatte einen Söldnerhauptmann, der sich wunderbar um seine Truppe gekümmert hat. Und das war so ein charismatischer Kerl, dem wärst du bis in die Hölle und zurückgefolgt. Und dann hat er sich, waren wir im Timeout und das Spiel war zu Ende und alle warfen sich wieder in ihre Klamotten. Und plötzlich war der gefühlt einen halben Meter kleiner und sah aus wie ein Versicherungsvertreter. Und zwar einer von der, also nicht Vertreter, Verkäufer, sondern der Typ, der bei Agota sitzt und die Risiken ausrechnet. Also der war als LARP-Charakter mehr er selbst, glaube ich, und ungehemmter und mutiger, als er es im wirklichen Leben war. Ich frage mich manchmal, wie der sich wohl weiterentwickelt hat.
Und passend zu diesem Thema habe ich einen ganz spannenden Interviewgast, der es geschafft hat, seine psychische Erkrankung, in dem Fall einen Burnout, zu überwinden, indem er das quasi in ein Rollenspiel hineingepackt hat. Also er hat ein Rollenspiel zu diesem Thema geschrieben. Und da werden wir doch jetzt einfach mal hören, was er zu sagen hat. Hallo Martin, stell dich doch bitte erstmal den HörerInnen vor.
Ja, hallo, ich bin der Martin Erker. Ich bin eigentlich Videospieldesigner, aber seit letztem Jahr bin ich irgendwie Rollenspieldesigner geworden.
Und das passt sehr gut, denn die zweite Frage ist nämlich, du hast ja nun dein erstes eigenes Rollenspiel verfasst, nämlich The Mandering Circle. Das ist ein Dreispieler-Innenspiel über Hoffnung und Heilung. Vielleicht erst mal ganz kurz, worum geht's denn da eigentlich Und warum müssen es denn ganz genau drei SpielerInnen sein?
Wie du schon gesagt hast, es geht um Hoffnung und Heilung. Die SpielerInnen spielen Hexen, die versuchen, jemandem zu helfen, der an einer metaphorischen Wunde erkrankt ist, also der irgendwelche Mental Health Probleme hat, und versuchen, diese Person durch den Heilungsprozess zu helfen.
Lass uns doch mal über die Spielmechanik reden. Ich hatte beim Lesen des Regelbuchs fast das Gefühl, das wäre jetzt weniger so ein klassisches Erzählspiel Pen and Paper, sondern vielmehr so eine Art Anleitung zum Lab, weil man zum Beispiel die Rituale durchaus praktisch ausspielt, beispielsweise indem man Tarotkarten auslegt, so ein Ouija-Bot nutzt und indem man zu Beginn erstmal eine große Gruppenumarmung startet. Magst du darüber was erzählen?
Genau, das schließt so ein bisschen an die Frage von vorher an, die ich vergessen habe zu beantworten, warum es genau drei SpielerInnen sind. Da es um Mental Health geht und um auch, sag ich mal, verwundbare Themen oder das Thema Verwundbarkeit an sich, dachte ich, dass drei Spieler eine sehr gute Gruppe ist, die intim genug ist, dass man so ein bisschen sich öffnen kann, aber gleichzeitig nicht so eng ist, dass es ein One-on-One ist, also einer nur zwei, wo man sofort irgendwie auch immer parat stehen muss. Ne? Bei drei, da kann sich die Last so ein bisschen verteilen. Und ja, es hat vielleicht so ein bisschen Lab-Elemente im Sinne von, dass so ein bisschen ritualistische Elemente drin sind. Also zum einen, weil es keinen Spielleiter hat, muss ich ja irgendwie ein bisschen die Inspiration finden und herausfinden, worum es im Spiel geht. Und dazu bedient sich das Spiel bestimmten Ritualen. Das heißt, man kann entscheiden, ob man über Tarotkarten oder über das Ouija-Board oder über Scrabble-Teile legen und interpretieren, so ein bisschen gemeinsam versucht, das Thema zu wenden, um das es eigentlich geht, bevor man dann mit der Story tatsächlich loslegt. Und da hat es schon so ein bisschen ritualistische Elemente, auch weil man im Spielverlauf so ein Symbol zeichnet, das den Heilungsprozess quasi abbildet. Ja, es gibt drei Stufen in der Heilung. Die erste Stufe ist Sicherheit, das heißt, die Person, die an dieser Wunde erkrankt ist, die man heilen muss, die muss aus dem Zustand der Sicherheit, der Stabilität erreicht haben, ne, dass sie nicht konstant in irgendeiner Art Bedrohung ist. Dann muss sie in Frieden mit dem Thema machen, muss irgendwie das Thema überwinden oder akzeptieren oder was auch immer dann sich aus der Story heraus ergibt. Und das Letzte ist dann, die Person muss ihrem Leben eine neue Bedeutung geben. Okay, jetzt die Dinge sind, wie sie sind, wie geht's jetzt weiter für mich? Und das ist so Teil dieses Symbols, das dann gemeinsam gezeichnet wird.
Nun ist das große Überthema von The Mandarin Circle ja Heilung. Und du hast mir in Vorbereitung auf dieses Interview ja geschrieben, dass es bei dir nach Burnout und persönlicher Krise auch ein Schritt in deinem persönlichen Heilungsprozess war. Magst du vielleicht darüber etwas erzählen?
Ja, klar. Ich habe es eingangs ganz kurz erwähnt, dass ich ja eigentlich Videospieldesigner bin. Und ich habe 5 Jahre lang alleine an einem großen Videospiel gearbeitet. Noah Prophet hieß das. Das ist dann 2019 rausgekommen. Und ich bin so ein bisschen direkt nach der Veröffentlichung nicht in Jubelschrei ausgebrochen, ah, oh, yeah, veröffentlicht, yeah, jetzt geht's los, sondern bin so einfach, endlich ist es rum, was mache ich denn jetzt? Und ich war so ein bisschen in der, einfach mich überarbeitet, 5 Jahre viele Zeit einfach auch alleine verbracht und bin so ein bisschen auch einfach vereinsamt. Ich habe das Spiel auf eine Art und Weise gemacht, die mir nicht gut getan hat in großen Strecken. Habe mich dann aber doch irgendwie durchgebissen. Aber dann war ich durch und dann war ich einfach so ein bisschen ausgelaugt, ausgepowert und hatte so eine große Sinnkrise auch. Will ich noch Spiele machen? Wie geht's für mich weiter? Ich habe mich auch super schwer getan damit, irgendwie Spiele zu machen. Ich konnte in dem Spiel noch weiter rumarbeiten und irgendwie Updates machen, aber ich konnte nichts Neues mehr machen. Ich habe auch versucht zu programmieren und habe mich unglaublich schwer getan und habe mich dann so ein bisschen mit meiner Kreativität neu auseinandersetzen müssen und habe so einen neuen Weg finden müssen, weil ich mich sehr stark darüber definiere, dass ich Spiele mache, dass ich Game Designer bin, muss ich da irgendwie einen neuen Zugang finden und habe dann ganz viel tatsächlich geschrieben. Da gibt es so eine schöne Übung, die nennt sich Morning Pages, also Morgenseiten. Übersetzt das manchmal so ein bisschen klumpig. Es ist einfach nur, du stehst auf und dann schreibst du 3 Seiten Text. Spielt keine Rolle, was du schreibst, Hauptsache du schreibst, ja. Und es war sehr gut für mich, um einfach so ein bisschen mich durch meine Themen zu arbeiten, einfach alles, was mir so auf der Seele ist, rauszuschreiben. Und wenn ich 3 Seiten lang schreibe, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ist auch okay. Hauptsache, ich schreibe und habe irgendeinen Output. Also ich bringe irgendwas aus mir raus und verharre nicht in dieser Ausgebranntheit. Und es hat mir super gut geholfen. Und in diesen Morning Pages ist mir dann irgendwie The Mending Circle begegnet. Die meisten meiner anderen Spiele waren alles irgendwie Entwicklungen. Ja, ich habe irgendwie eine Idee und dann mache ich das und dann kommt das irgendwie. Aber für Mending Circle das habe ich einfach auf der Seite gefunden. Das war einfach da, die Grundidee. Und dann habe ich mich erst nicht reingetraut. Habe ich gedacht, oh Gott, das ist eine tolle Idee, ist ein schönes Ding, das ist mir total wichtig. Aber ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht bereit dafür und habe so ein halbes Jahr lang köcheln lassen, bevor ich mich dann Ende letzten Jahres reingesetzt habe und gesagt habe, jetzt fange ich mal an, das auszugestalten.
Nun ist ein Thema dieser Podcast-Folge ja die Theorie, dass Rollenspiele zur Heilung, sowohl körperlich als auch seelisch, einen Teil beitragen können. Würdest du gerade im Hinblick auf deine Erfahrung dieser These zustimmen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Teil eines Heilungsprozesses ist auch eine kreative Gestaltung. Ja, also irgendwie, das ist so der letzte Schritt im Ending Circle Storyline, also die Frage nach Bedeutung. Ja, die Frage nach Bedeutung ist eine Frage, die man selber kreativ beantworten muss. Das heißt, sich irgendwie kreativ mit Themen auseinanderzusetzen, kann auf jeden Fall sehr wertvoll sein, um den eigenen Heilungsprozess voranzutreiben. Ich finde aber auch, dass Rollenspielen, dadurch, dass ich andere Rollen ausprobieren kann, dass ich andere Szenarien ausprobieren kann, mir Perspektiven ermöglichen kann, dass es mir erlauben kann, Dinge auszuprobieren oder anzuprobieren, wo ich vielleicht nicht sicher bin, wie fühlt sich das an? Hier kann ich in einem sicheren, spielerischen Rahmen einfach mal was tun, einfach mal ausprobieren, einfach mal reinfühlen. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel Wert. Und das ist auch so ein bisschen, wo The Mending Circle versucht anzusetzen. Mir war beim Machen des Spiels die ultimative Hoffnung für mich ist so ein bisschen, dass es Menschen ermöglicht, die Themen, die für sie selbst verwundbar sind, oder auch das Thema Verwundbarkeit selber, so ein bisschen in dieses Spiel einzubringen und so ein bisschen sich daran heranzutasten, ein bisschen ranzufühlen, ohne dass man jetzt sagen muss, wir müssen jetzt das Trauma mit meinem Vater hier aufarbeiten, können wir trotzdem über das Thema Vaterschaft im Kontext des Spiels spielen und rausfinden, was das so bedeutet, und dann kann ich vielleicht auch mich reinhorchen, was in mir dazu resoniert und was das für mich bedeutet. Und ich glaube, da ist unglaublich viel Wert drin.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest. Alle Links zu deinem Spiel, das dann bereits schon erschienen ist, wenn diese Folge erscheint, sind wie immer in den Shownotes.
Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
Das war sehr interessant. Auch vielen Dank für die offenen Worte. Und jetzt sind wir ein paar Minuten vergangen. Jetzt probieren wir nochmal den Tee. Hoffentlich verbrenne ich mir dieses Mal nicht die Zunge. Sehr lecker.
Ja, mir immer noch ein bisschen zu schwach. Ich merke so ein bisschen den Ingwer durch und die Rosen merke ich durch. Ich würde ein bisschen Zucker reinmachen. Ich mache in alle meine Tees Zucker rein.
Ich auch.
Ich bin ein Barbar. Und dann kann ich mir gut vorstellen, den so im Lauf von 2-3 Stunden bei der Arbeit wegzutrinken.
Ja, gerade jetzt so im Winter auch so ein bisschen durch den Ingwer wird ja auch ein bisschen der Hals gewärmt, weil so ein bisschen leichte Schärfe, wirklich eine sehr leichte Schärfe. Also wer mich vielleicht kennt oder so, ich bin ja voll die Memme, was scharfe Sachen angeht. Aber ich muss sagen, das ist eine sehr angenehme Ingwer-Dosierung. Ist nicht so übertrieben stark. Nochmal vielen Dank für das Rezeptexemplar. Das hat uns auch sehr geschmeckt. Die Links und der ganze Kram wie immer in den Shownotes. Und dann sind wir frisch gestärkt für die Medienschau. Und ich würde mal ganz unhöflicherweise gerne anfangen, denn mein erstes Thema passt tatsächlich sehr gut. Und zwar möchte ich reden über den Comic Stranger Things und Dungeons & Dragons. Und das passt halt sehr gut zu unserem Pottwichtel-Thema, was wir jetzt als Thema vor dem Thema hatten. Denn natürlich ist dieser Comic eigentlich Merchandise für die Fans der wirklich großartigen Netflix-Serie. Daher, wenn man Stranger Things nicht kennt, dann kann man damit nichts anfangen. Aber in dieser Geschichte geht es um die seelische Heilung mittels Rollenspiel, eben durch Dungeons & Dragons, und deswegen wollte ich es einfach mal vorstellen. Die Geschichte der Netflix-Serie müssen wir ja jetzt sicher nicht nochmal durchkauen, aber wer das gerne nochmal nachhören will, der kann sich die Spin-Off-Folge Nummer 13 mit Thomas Michalski über die Produktion von Fantasy-Filmen anhören, denn da ist das seine Medienschau. Und kleiner Fun-Fact nebenbei, genau diese Medienschau war sogar einer der Hauptgründe, warum ich mir da Netflix geholt habe. Also Thomas, wenn du das hörst, du bist so ein richtiger Influencer. Jedenfalls geht es da um TeenagerInnen in einer amerikanischen Kleinstadt der 80er Jahre, in welcher albtraumhafte Monster und das telekinetisch begabte Mädchen Elfie umherlaufen, was aber niemand wissen darf, weil es streng geheime Regierungsexperimente sind. Es ist eine wirklich ganz tolle Mystery-Serie, absolute Empfehlung. Aber darum soll es jetzt ja nicht gehen, sondern um den neu erschienenen Comic dazu, Stranger Things und Dungeons & Dragons. Und der besteht im US-amerikanischen Original aus 4 Heften. Und nach Deutschland kamen die jetzt als 100 Seiten starker Sammelband, wo alle 4 gleich drin sind. Das erste US-Heft, beziehungsweise hier halt das erste Kapitel, ist dabei noch relativ losgelöst und zeigt, wie die Gruppe zusammenfindet und das gemeinsame Spiel entdeckt. Das hättest du irgendwie fast schon so als eine Art Werbecomic für den Dungeons & Dragons Verlag Wizards of the Coast oder damals eben TSA nehmen können. Ab dem zweiten Kapitel geht's dann aber richtig los, als die Spielgruppe im Spiel immer wieder mit ihren traumatischen Erlebnissen konfrontiert wird. Also beispielsweise, das ist jetzt kein großer Spoiler, in der ersten Staffel galt William ja als tot oder er war fast schon mehr tot als lebendig, weil er ja in so einer Paralleldimension gefangen war. Und plötzlich ist das Thema Tod im Rollenspiel ganz schön triggernd für die Gruppe. Und jedenfalls überwinden sie dann ihre Traumata und ihre Ängste durch das gemeinsame Spiel, was psychologisch vermutlich ein wenig simplifiziert ist. Wo ist denn jetzt eigentlich unsere Kriminalpsychologin Elea, wenn man sie mal braucht? Aber es ist halt doch eine wirklich nette Ergänzung zur Fernsehserie. Gerade auch, weil das letzte Kapitel des Comics das Ende der dritten Staffel nochmal so ein wenig emotional greifbarer macht. Außerdem ist der Comic wirklich solide gezeichnet, sodass man damit all die Fans der Netflix-Serie, ist ja bald Weihnachten, zweifelsohne glücklich machen kann. Gerade auch, um die unsäglich lange Wartezeit auf die vierte Staffel noch weniger erträglicher zu machen. Aber wenn du mit Dungeons & Dragons oder vor allen Dingen mit Stranger Things nichts anfangen kannst, dann verstehst du ja nur Bahnhof und wirst nicht glücklich. Was hast du uns denn mitgebracht als erste Medienschau?
Als erste Medienschau habe ich einen Kurzroman, der bisher leider nur auf Englisch erschienen ist, und zwar This is How You Lose the Time War. Das ist ein Büchlein, das ich vor ein paar Monaten relativ durch Zufall entdeckt habe, weil ich den Titel so geil fand. Also, es klingt wie eine Doctor Who-Folge, so ein bisschen. Und dann habe ich den Klappentext mir durchgelesen und habe gedacht, okay, das klingt ziemlich geil. Und habe es dann wirklich inzwischen zweimal innerhalb weniger Tage, ich glaube, beim ersten Mal habe ich nur ein oder zwei Tage gebraucht, durchgesuchtet. Obwohl es auf Englisch ist und die Sprache wirklich nicht einfach ist. Die Sprache ist auch das große, große Verkaufsargument dieser Geschichte. Es ist eine wunderschön geschriebene Science-Fiction, multidimensionale Zeitreise-Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Okay, total wilder Haufen. Wir gehen davon aus, dass es in einer fernen Zukunft zwei sich einander gegenüberstehende Fraktionen gibt. Einmal Agency versus The Garden. Agency ist eher so eine Technokratie und The Garden ist eher so die, ja, die wachsende Gartenfraktion. Und die beiden sind beide in ihrer Technik, Biologie unendlich weit fortgeschritten, also im Prinzip gottgleich. Wenn die was wollen, dann kriegen die das auch hin. Und dann haben die beiden Agenten, diese beiden Fraktionen, die durch die Zeit reisen, Upthread und Downthread. Und ich glaube, Downthread ist die Vergangenheit und Upthread ist die Zukunft oder umgedreht. Weltenbau schwierig. Und dort dann versuchen, Dinge zu beeinflussen, sodass ihre Seite den Krieg gewinnen wird und es irgendwann nur noch die eine Seite gibt. Und das sind manchmal subtilste Dinge, die geändert werden. Also zum Beispiel wird dafür gesorgt, dass ungefähr in unserer Zeit eine Ärztin früher Schluss macht, damit sie zu Hause ihren Nichten eine Geschichte erzählen kann, die dann diese Nichten in Zukunft dazu inspirieren wird, irgendetwas anderes zu tun, wodurch dann eine Entdeckung gemacht wird. Also wirklich manchmal total winzige Dinge, die genau so gemacht werden müssen. Und manchmal eher große Dinge. Also ich glaube, die haben beide schon ungefähr 17 Mal dafür gesorgt, dass Atlantis untergeht, in immer wieder verschiedenen Dingen. Und sie beide finden Atlantis einfach nervig und möchten nie wieder dahin zurück, um die 17., 18. Variante jetzt auch noch einmal versinken zu lassen. Und dann beginnt diese Geschichte zwischen den beiden eigentlich damit, dass einer der anderen einen Brief schreibt. Also die merken so, da ist jemand und jemand stört meine Kreise und macht meine Veränderungen wieder rückgängig. Und dann schreibt die eine dem anderen Brief. Und es fängt erst so an als, hey, ich zieh dich jetzt auf. Und daraus entspinnt sich dann eine Brieffreundschaft, Briefliebesgeschichte zwischen diesen zwei verfeindeten Teilen, die quer durch die Zeit reisen und sich in den merkwürdigsten Dingen Briefe schreiben. Also zum Beispiel haben sie einen Wortwitz über Seal, Siegel, und dann schreibt im nächsten Brief die eine ihren Brief in einen Seal, also in einen, wie heißen die Dinger, einen Seelöwen hinein. In das Blut und das Fett und die Dinge. Und die nächste ist dann mit Asmussen unterwegs und fängt diesen Seelöwen und nimmt den auseinander und findet dabei den Brief.
bekomme jetzt schon Nasenbluten von einer Erklärung, weil es mich überfordert.
Es ist furchtbar kompliziert, aber es ist wunderbar zu lesen. Also die Sprache ist, im Prinzip ist dieser ganze Roman ein einziges Gedicht. Ich habe noch nie so eine schöne Sprache gelesen und es ist unglaublich bildreich, denn eigentlich würde man sagen, ja, das sind alles Metaphern und so. Aber durch diesen Weltenbau, den die sich da geleistet haben, ist das halt auch alles echt, genau so passiert es. Und dadurch hast du Bilder im Kopf, die einfach unglaublich sind. Und an einer Stelle, das kann ich jetzt nur paraphrasieren, ist, sagt er dann, ich werde alle Dichter dieser Welt umbringen und ihren Platz einnehmen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand über die Liebe schreibt, dann werde ich es sein, der über dich schreibt.
Boah, das ist schon ein bisschen kitschig.
Das ist furchtbar kitschig, auf Englisch geht sowas immer ein bisschen besser, aber es ist einfach wunderschön und ich lese sonst keine Liebesromane. Nichts gegen Liebesromane, es ist nur nicht mein Genre, aber das habe ich geliebt. Okay, so viel zu This Is How You Lose the Time War von Amal El-Motar und Max Gladstone. Ich habe den Verlag leider nicht gefunden.
Meine zweite Medienschau ist eine 7-teilige Comicreihe, die mich jetzt über ein Jahr lang begleitet hat und zu der ich ein durchaus gemischtes Verhältnis habe. Und zwar reden wir über 7 Detektive. Das ist eigentlich eine Anthologiereihe. Daher der französische Comicautor Herik Hanna hat sich mit wechselnden Zeichnern jeweils bestimmte Krimi-Genres vorgenommen. Zum Beispiel Cozy Crime, Hardboiled und Whodunit. Und diese neu interpretiert. Und ich habe zumindest bei manchen dieser Untergenres tatsächlich keine vernünftige deutsche Übersetzung gefunden, falls sich jetzt jemand fragt, warum ich euch hier mit meiner schrecklichen englischen Aussprache quäle. Jedenfalls, es ist also sehr abwechslungsreiche Krimikost. Beispielsweise hast du da so eine Mordserie am britischen Landadel und drumherum viele Familiengeheimnisse, dann so eine Art Mord im Orient Express, außerdem ein Spukschloss auf einer einsamen Insel, in dem durch Geisterhand Morde geschehen und so etwas wie die Geschichte von Harley Quinn und dem Joker, nur umgekehrt. Und ich habe am Anfang ja davon gesprochen, dass es eigentlich eine Anthologie-Reihe ist und so wird 7 Detektive auch beworben. Und tatsächlich kann man die ersten 5 mit einem ganz, ganz fest zugedrückten Auge, auch die letzten beiden Bände, als selbstständige Geschichten betrachten. Und jetzt eine kleine Spoilerwarnung, auch wenn ich nicht auf den eigentlichen Kriminalfall eingehe, aber falls ihr euch irgendwie trotzdem überraschen lassen wollt, dann nutzt halt die Kapitelmarken. Letzte Chance, okay. Spätestens im 7. Band, Der Detektiv und der Tod, wird klar, dass die ganz unterschiedlichen Abenteuer der ganz unterschiedlichen DetektivInnen irgendwie zusammenhängen und dann wird es richtig Meta. Denn innerhalb des 7 Detektive-Kosmos arbeiten die Figuren tatsächlich als DetektivInnen, aber all ihre heldenhaften Ermittlungserfolge sind so bekannt, weil sie in Roman niedergeschrieben wurden. Und das kann man dann fast schon als so eine Art Metakommentar lesen zum Verhältnis von Werk und Autor und auch zur Wechselwirkung der realen DetektivInnen und ihren auf ihnen basierenden literarischen Entsprechungen. Und da ich hier eine echte Autorin neben mir sitzen habe, stelle ich diese im Comic aufgeworfene Frage doch mal an dich. Wie viel reale Raffaella Kreit steckt denn in der Romanautorin? Oder natürlich umgekehrt, wie viel Autorinnen-Image färbt denn auf dich als echte Person ab?
Darüber könnte man Bücher schreiben. Fangen wir mit einer kurzen Geschichte an. Ich habe letztens meine erste Urban-Fantasy-Geschichte in der sehr guten Anthologie Urban Fantasy Going Queer im Artscript Fantastic Verlag veröffentlicht. Das handelt von einer jungen Frau, die im Baugewerbe unterwegs ist und dort, wenn es zu magischen Problemen kommt, löst sie sie auf. Das haben inzwischen auch 2 von meinen Kollegen mindestens gelesen. Der erste hat gesagt, ich habe mal einmal quer gelesen, das war das Projekt damals in XY, oder? Die zweite schrieb mir eine WhatsApp, ich bin jetzt durch, ist total cool, aber ich wusste gar nicht, dass du Bäume so gern hast. Ja! Ja, also viele haben so ein Thema damit, vor allen Dingen, wenn es viele Ähnlichkeiten, äußerliche Ähnlichkeiten gibt, dass man gleich sagt, ja, das muss ja alles persönlich sein. Das ist natürlich nicht so. Manches ist so, manches ist nicht so. Meistens erkennt man aber nicht von außen, welche Teile welche sind. Zumindest denke ich das. Sicherlich kann man einiges ableiten. Also ich habe Bäume wirklich gern. Und ja, da steckte natürlich viel aus meinem Berufsalltag drin, weil es natürlich eine möglichst reale Geschichte sein sollte. Aber Mona, die Hauptfigur, ist nicht ich. Und ja, ich habe eine relativ strikte Trennung zwischen Raffaela und Kirsten. Kirsten ist mein richtiger Name. Ja, es ist kein geschlossenes Pseudonym. Es geht mir vor allen Dingen darum, dass wenn Leute meinen richtigen Namen googeln, sie halt auf den Sachen landen, mit denen ich angestellt bin, weil das meiner Chefin und anderen auch wichtig ist. Und wenn sie meinen Raffaela Kreit-Namen googeln, auf den Sachen kommen, die die Leute interessieren, nämlich das geile Fantasy-Zeug. Und das hat einfach sehr wenig miteinander zu tun. Aber natürlich benutze ich Raffaela aus ähnlichen Gründen größtenteils für alles, was ich privat auch geil finde. Also wenn ich in Social Media unterwegs bin, dann findet man mich als Raffaela und dann geht's um Fantasy und Science Fiction und Rollenspiel und Kunstgeschichte und ja, alles Mögliche halt. Einfach weil ich finde, dass das die Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, nichts angeht. So. Menschlich bin ich, glaube ich, in beiden Fällen relativ gleich. Ja. Und du so? Wie unterscheidet sich der Podcaster von dem Brotberuf?
Ich glaube, also Podcast und Brotberuf ist bei mir ja...
Es gibt Überschneidungen.
Wenige, weil ja ich im echten Leben bin ich ja Fachkrankenpfleger und hier bin ich der coole Podcaster. Aber tatsächlich gibt es natürlich immer noch auch gewisse Unterschiede zwischen der Podcast-Persönlichkeit Philipp und dem echten Philipp. Ganz praktisches Beispiel. Worauf ich am allerhäufigsten angesprochen werde, wenn es um den Podcast geht, dann geht es nicht darum, dass irgendwie die Rezensionen toll sind oder dass ich mit Elea super harmoniere oder meine Gästinnen super spannend sind, wie du zum Beispiel, sondern worauf ich immer angesprochen werde, ist, dass ich ein paar Podcast-Groupies vernascht habe. Und ich habe irgendwie so dann bei manchen Personen dieses Image, dass ich irgendwie so voll der Playboy bin, dabei... Ich war zumindest mit allen Podcast-Groupies vorher essen und wenn es nur bei McDonald's war. Also ich bin quasi ein halber Romantiker. Aber das Image habe ich tatsächlich und ich werde wirklich auf Conventions immer noch genau darauf angesprochen.
Du machst es jetzt gerade nicht besser.
Was? Hallo?
Nein. Du erzählst es gerade nochmal für jeden, der es noch nicht wusste bisher, dass du dieses Image hast.
Oh. Vielleicht sage ich es raus, muss ich mal gucken.
Ja, aber es stimmt natürlich, wenn man von auf einer großen Bühne etwas tut oder vor und es viele Leute mitbekommen, dann prägt das viel mehr, als wenn es nur die drei Leute sind, die man mit denen man zusammen wohnt, das mitbekommen. Und dann wird das auch schnell zu so einem Selbstläufer, weil du dann halt plötzlich nur noch für den Bereich getypecastet wirst.
Wobei ich natürlich kein Problem damit habe, irgendwie, dass ich jetzt ja Groupie von naschende Podcaster bin.
Es gibt schlimmere Titel.
Es gibt schlimmere Titel und ich meine, es ist immer noch faszinierend. Also ich bin ja recht offen mit den Zahlen. Wir sind jetzt ungefähr so bei 1500 HörerInnen im Monat. Da schon und nicht nur eins und nicht nur zwei Groupies zu haben. Und sind wir ganz ehrlich, es gibt auch wesentlich hübschere Podcaster als mich.
Ja,
ne? Also ihr könnt es schaffen, Jungs.
Den Pfad gehen wir jetzt nicht.
Oder Mädels, ihr könnt es auch schaffen. Oder alle, ihr könnt es alle schaffen.
Sehr gut.
Okay, aber wo wir jetzt quasi bei der echten Raffaela sind, also bei Kirsten, du bist im echten Leben ja Landschaftsarchitektin, deswegen bist du ja auch für das Hauptthema der Folge die ideale Expertin und da sagt dir ja bestimmt der Begriff der Gaußschen Glocke irgendwas. Und magst du den vielleicht mal in ein, zwei Sätzen erklären?
Ganz ehrlich, die Gaußsche Glocke hatte ich das letzte Mal in der Schule, vor gefühlt 17 Jahrtausenden. Notenverteilung. Gaußsche Glocke, das war doch statistische Werte, beziehungsweise du hast ein System und die meisten Ergebnisse landen im Mittelbereich. Und je weiter du dich an die Ränder bewegst, desto weniger Ergebnisse kommen. Also wenn wir bei einer Klassenarbeit sind, dann werden die meisten so im Bereich 3 sein, dann 2 und 4. Und es wird einige wenige 1er geben und einige wenige 6er. Und das lässt sich auf sehr viele Bereiche genauso anwenden und wurde von Herrn Gauss entdeckt, der in meiner Heimatstadt studiert hat.
Sehr schön.
Ja.
Und ich meine, das Prinzip kennen die HörerInnen vermutlich, wenn sie zum Beispiel Siedler von Catan spielen, denn da ist es mit den zwei Würfeln ja wahrscheinlicher, dass die Summe eine 7 ist, genau, als dass du eine 2 oder eine 12 hast.
Weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, aus den Augenpaaren die 7 zu bilden.
Und optisch ist es ja halt wie eine Glocke, ne? Also links und rechts ist es wenig und in der Mitte ist es ganz oben. Und genau wie diese Gaußsche Glocke kann man sich die Qualität dieser 7-Detektive-Reihe vorstellen. Denn an den äußeren Enden haben wir die Bände 1 und 7 und die sind sehr enttäuschend. Dann kommen die Bände 2 und 6, dann nähern wir uns also der Mitte und die werden schon ein bisschen besser. Die Bände 3 und 5 sind dann schon richtig gut und die absolute Spitze ist dann die Mitte, nämlich Band Nummer 4. Also wenn ihr nicht gleich die ganze Reihe kaufen wollt, ich meine, die kosten immer so, glaube ich, 16, 17 Euro für die Hardcover. Wenn man es 7-mal kauft, ist schon ein bisschen Geld. Und vor allen Dingen, wenn ihr nicht mit dem wirklich enttäuschenden ersten Band starten wollt, und da stand ich damals komplett allein gegen den gesamten Rest der Comic-Szene, weil die irgendwie alle diesen Band toll fanden, vermutlich weil die Ermittlerin irgendwie riesengroße Brüste hat, ich weiß es nicht, weil der Band hat so viele objektive Schwächen. Also jedenfalls, wenn ihr in diese Serie mal reinschnuppern wollt, dann empfehle ich euch die tollen Bände Nummer 3, das Spukschloss in Schottland, Nummer 5, eine Katze im Sack und natürlich meinen absoluten Favoriten Nummer 4, Fenster zum Hof. Wenn ihr dann absolut begeistert seid und vielleicht auch noch wissen wollt, wie der übergreifende Zusammenhang ist, dann könnt ihr euch immer noch die anderen Bände kaufen. Ansonsten habt ihr mit meinen drei Empfehlungen drei wunderbare, jeweils für sich allein stehende Krimiperlen.
Wow. Das Fenster zum Hof, einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, ich muss das Buch lesen.
Es ist sehr gut. Es ist das Beste der Reihe.
Na dann.
Du hast jetzt eine Medienschau, die tatsächlich mich auch schon begeistert hat.
Ja, ich glaube, es ist das größte Thema. Dune! Ich war im Kino! Ich war schon zweimal im Kino. Es war unglaublich. Ich habe es mir auf Deutsch und auf Englisch angeguckt.
Ich glaube, ich war dieses Jahr irgendwie schon 12-mal im Kino.
Ja, ich war...
Ich glaube, jeder Film, der irgendwie rausgekommen ist, war ich im Kino.
Dieses Jahr ist für Kinogänger einfach verdammt gut. Aber ich war jetzt 2-mal alleine in Dune. Und ich liebe Dune ungefähr seit ich weiß nicht mehr, ich habe 2000 in Australien den alten Film gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt das Buch schon gelesen hatte oder nicht. Und ich liebe das Buch und ich liebe den alten Film aus unterschiedlichen Gründen. Und ich liebe auch die Miniserie. Auch nochmal aus anderen Gründen. Und wenn du sagst, die Buchreihe ist wie eine gaußsche Glocke, dann sind die Dune-Bücher für mich eher so eine Achterbahn, weil die fangen, der erste Band ist ziemlich geil, geht sehr nach oben, der zweite Band bleibt da oben, immer noch ziemlich geil und dann wird's echt sehr merkwürdig und fällt stark ab und macht jede Menge Schlenker mit dem Schwung vom ersten. Und dann hört's irgendwann 5000 Jahre später auf. Ja, der erste Film macht vom ersten Buch genau die Hälfte. Wie inzwischen vermutlich jeder auch schon mitbekommen hat. Und ich finde, er macht unglaublich vieles unglaublich gut. Das Buch ist jetzt nicht das Fröhlichste, das ist der Film auch nicht. Und wer Denis Villeneuve kennt, weiß auch, dass er nicht viel spricht und dass er vor allen Dingen hübsche Bilder macht. Das passt sehr gut zu diesem Buch und zu dieser Geschichte. Also, die Visuals sind der Wahnsinn. Ich finde auch das, was er an Dialog macht und das, was er an Sound macht, trifft es genau. Wie er den Plot vereinfacht und umgestrickt hat, passt für mich hervorragend. Die Darsteller sind ein Traum. Also ich kann mir bei keiner Figur vorstellen, dass sie wen Besseres hätten nehmen können. Was mich überrascht hat und was ich nicht so geil fand, war die Temperatur. Weil wir befinden uns auf Dune. Es ist unglaublich heiß und zwar immer, außer in der Nacht, wenn es gerade noch so erträglich ist. Die Leute verwerten ihre eigene Pisse, weil es kein Wasser gibt. Und gefühlt ist die Temperatur im Film so bei 16 Grad. Also zumindest war das so mein Gefühl, als ich den gesehen habe. Die zeigen die Wüste und so, aber ich glaube, man sieht nicht einmal jemanden schwitzen. Also selbst wenn jemand in der Wüste die Handschuhe auszieht, man sieht niemanden, wo mal eine Schweißperle rinnt. Man sieht eine berühmte Träne, die einfach super ist, aber man sieht keinen Schweiß, man sieht niemanden, der rot ist. Es fühlt sich alles unglaublich kalt an. Das hat mich sehr irritiert, weil die Hitze für mich eins der zentralen Themen von Dune ist. Das passt aber zu Herrn Villeneuve, glaube ich, ganz gut, weil bei dem ist es irgendwie immer kalt. Ich fand die Stadt Arrakeen, fand ich super, also vor allen Dingen den Palast von Arrakeen fand ich geil, weil das ist ein brutalistischer Albtraum. Und der wurde ja gebaut von den Harkonnen, was ziemlich genau zu denen passt. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass die ganze Stadt so aussah. Also es macht städtebaulich, macht es durchaus Sinn, dass das alles total überdacht ist und man sich möglichst im Inneren befindet und Schatten macht etc. und dicke Wände hat, das passt nicht zu den Beschreibungen im Buch, wo man auf Straßen unterwegs ist und wo oben die Sonne scheint. Und es lässt diesen ganzen Ort auch relativ leer und tot erscheinen. Also man sieht sehr wenig andere Menschen. Das spielt nochmal in dieses Kältegefühl hinein. Aber das fand ich nicht so super gelöst. Aber das ist Jammern auf unglaublich hohem Niveau, weil echt fast alles einfach grandios ist. Sie haben fast einen ganzen Handlungsstrang mit Lady Jessica rausgenommen. Das könnte einen jetzt stören. Es gibt viele geile Szenen, die da nicht vorkommen. Es erzählt auch noch mal ein bisschen mehr über Duncan Idaho, was auch nicht vorkommt. Aber sie haben das über Kleinigkeiten angedeutet, weil das Wichtige an diesem Handlungsstrang ist eigentlich das Verhältnis zwischen Leto und Jessica. Und wie die beiden zueinander stehen, hat man über ein paar ganz einfache Gesten und wie sie sich angucken und einfach verdammt gutes Schauspiel eigentlich genauso rübergebracht, wie es dieser Handlungsstrang bringt. Deshalb komme ich damit sehr gut zurecht, dass das nicht drin ist. Und ich habe das Gefühl, ich sage, wenn ich über das Buch rede, häufig, also ich weiß nicht, für welchen Teil davon ich zu blöd bin und auf welchem Teil Herbert auf Droge war. Weil es ist wirklich so, man muss da schon dranbleiben und lesen. Und vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine neue Übersetzung. Ich habe es bisher nur auf Deutsch gelesen. Vielleicht ist die neue Übersetzung ja ein bisschen einfacher. Und ich habe das Gefühl, nach diesem Film verstehe ich ein paar Dinge besser. Also zum Beispiel sind die ja sehr auf dieser Stiersymbolik im Film nochmal rumgeritten. Da sind ja plötzlich überall Stiere. Und plötzlich macht das mit Letos Vater und dem Stierkampf und der Situation, in der sie jetzt drin sind, viel mehr Sinn, als ich das im Buch durchdringen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film auf jemanden wirkt, der das Buch nicht gelesen hat. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich saß mit einer im Kino, der das so ging. Die war schwerstens begeistert. Finde ich gut, die hat ihn inzwischen deutlich öfter gesehen als ich. Ob das bei jedem so ist, weiß ich nicht. Ich würde empfehlen, das Hörbuch sich anzuhören. Das gibt es kostenfrei auf YouTube. Zumindest eine Version, die ganz akzeptabel ist. Und sich dann den Film anzugucken und es geil zu finden. Und auf Teil 2 zu warten.
Um deine Frage ein bisschen zu beantworten. Ich habe zum Beispiel das Buch nicht gelesen, habe aber in Vorbereitung den Comic vom Splitter Verlag gelesen, der optisch eher so mittelmäßig ist, aber inhaltlich sehr, sehr, sehr eng am Originalbuch ist. Deswegen hatte ich schon ein paar mehr Infos. Meine Freundin, die mit war im Kino, kannte überhaupt nichts davon und hat aber auch, ist wirklich gut durchgestiegen und war auch schwerst begeistert. Und ich glaube, allein durch die ganze Optik, ich meine, Denis Villeneuve, der macht halt geile Filme.
Geile Bilder! Du kannst dir jedes Teil an die Wand hängen. Es ist...
Diese Bilder sind so überwältigend. Ich glaube, selbst wenn die Geschichte, die ist gut, sogar sehr gut teilweise, wenn sie nur durchschnittlich wäre, würdest du trotzdem mit einem insgesamt sehr guten Gefühl rausgehen, einfach weil du so überwältigt von dieser Optik bist. Und es ist halt kein Effektgewitter wie, weiß nicht, wenn so Superhelden aufeinander treffen, sondern es ist einfach nur schön und beeindruckend schön. Das ist wie, wenn ihr in Urlaub fahrt und guckt euch irgendeine ganz tolle Stadt an, die ihr noch nie gesehen habt. Wenn ihr vielleicht das erste Mal in New York seid oder so mit den ganzen Hochhäusern. Dieses Gefühl hast du, wenn du diesen Film siehst.
Es erwischt dich auf einem anderen Level als ein Marvel-Film. Aber es erwischt dich fast noch tiefgehender und langanhaltender, würde ich sagen. Und natürlich ist es langsamer und ruhiger und stiller. Aber wenn man darauf eingestellt ist, dann ist es einfach super. Jederzeit wieder.
Absolute Empfehlung. Für mich persönlich war es ja der drittbeste Film des Jahres.
Ja? Jetzt aber. Was sind die ersten beiden?
Das habe ich im vorletzten Podcast schon gesagt. Ah, man sieht, wo du dich vorbereitet hast.
Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb.
Bester Film des Jahres, In the Heights. Ist ein Musical-Film. Ja? Okay. Gar nichts für mich, aber irgendwie ist dieser Film toll. Und zweitbester Film, wenn wir in Streaming-Filme zählen sollten, dann ist der zweitbeste Film der Snyder Cut von Justice League.
Okay, die habe ich beide nicht gesehen.
Wenn Streaming-Filme nicht zählen, dann ist Dune auf Platz 2.
Natürlich zählen Streaming-Filme.
Okay.
Wir schließen hier niemanden aus.
Also ich bin auch sehr in freudiger Erwartung auf den zweiten Teil. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat, dass genug Leute ins Kino gegangen sind. Obwohl wir ja immer noch in schwierigen Zeiten leben, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
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 Dann kommen wir zur gemeinsamen Medienschau. Und tatsächlich wäre das eine Sache, wo ich mich durchaus freuen würde, wenn das auch vielleicht mal verfilmt werden könnte.
Oh ja, das wäre ein geiler Film.
Aber wir haben es tatsächlich jeweils anders rezipiert, nämlich du hast es gelesen, ich habe das Hörbuch gehört, beziehungsweise ist gar nicht wahr, ich bin noch mitten im Hörbuch, ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 3/4 durch. Das heißt, das nächste Mal mit der Lea, weil die Lea wollte auch unbedingt drüber sprechen, werde ich dann quasi meine Endnote geben. Jetzt kommt also gleich meine vorläufige Note. Und zwar reden wir über Anarchie Decaux von den Vögten. In meinem Fall ist es gelesen von der ganz wunderbaren Vanida Karun, die übrigens, ich habe ihre Hörproben gehört auf ihrer Homepage, auch irgendwie für Nivea-Creme-Werbung macht. Jetzt kommt die Stimme mir bekannt vor. Von Argun Hörbuch. Es sind 15 Stunden ungefähr. Das Buch ist sehr dick. Das sind wie viele Seiten?
475.
Also ein ordentlicher Brocken. Und fangen wir an. Worum geht's denn überhaupt?
Wir befinden uns in Berlin Mitte der 1920er Jahre. Super Setting. Und die Physiker haben festgestellt, dass es tatsächlich Magie gibt. Aber nur, wenn Physiker zusammen mit Künstlern arbeiten. Also Magie entsteht aus dem Zusammenspiel von Künstlern und Physik, was schon mal super in Sachen Name-Dropping ist, weil echt alles, was in Berlin der 20er Jahre Physik macht, die Namen kennt ihr auch. Und daraus entsteht dann natürlich, plötzlich hat jeder ein Interesse daran, rauszufinden, wie das geht. Und nicht nur die Leute, von denen man es gerne möchte. Das ist so der Aufhänger. Plötzlich überlegt man, ob die Nazis Magie bekommen und was das wohl bedeuten würde. Ja, das ist das Setting. Und möchtest du was über die Hauptdarsteller erzählen? Über die Figuren?
Wir haben einen sehr diversen Cast. Oh, ich habe jetzt die Namen ganz schlecht. Wir haben Nike, das ist die Physikerin mit POC-Hintergrund. Wir haben Shandor, das ist der tschechische Künstler mit jüdischen Wurzeln. Wir haben Georgette, das ist eine Transpsychologin.
Eine Transfrau, die tagsüber noch als Psychologe in einer Klinik arbeitet und nachts als Georgette, als Künstlerin, Tänzerin, Performance Artist im Berliner Nachtleben unterwegs ist.
Wir haben einen Kommissar Siebert, glaube ich.
Ich weiß nicht, Christoph, er heißt mit Vornamen Christoph. Ich erinnere mich nur an Vornamen.
Jedenfalls so einen ziemlich grummeligen, klassischen Kommissar.
Der häkelt.
Kriegsveteran, der um seine Traumata zu überwinden, also immer wieder beim Thema, vom Thema, von dem Thema, um es zu überwinden, häkelt er.
Es ist großartig, überall Häkeldeckchen. Und wir haben noch Nikes Mutter, Rabea Gamal, meine persönliche Lieblingsfigur, die aus Ägypten stammt und ihrer Affäre hinterhergezogen ist nach Berlin. Das hat nur leider alles nicht so geklappt, wie das sein sollte. Und jetzt dafür sorgt, dass Nike halbwegs auf dem Boden der Tatsachen bleibt.
Wir haben also einen sehr diversen Cast, die interessante Abenteuer erleben. Und zwar geht es darum, es gibt quasi am Anfang so eine Art Mod-Serie, die könnte möglicherweise durch genau diese Magie stattgefunden haben, wie gerade eigentlich erst erforscht wird von der Nike. Und sie hilft quasi der Polizei, was sie eigentlich gar nicht so toll findet. Auch der Shandor findet es nicht so toll, weil der eigentlich heimlich
Anarchist ist.
Jetzt wollte ich nicht spoilern, aber gut, wenn du es ja, machst,
ist entschuldige, super. Entschuldige, es ist eigentlich von Seite 20 aus an klar, oder? Spoilerwarnung.
Jedenfalls, und also dieses ungleiche Paar, was eigentlich der Ordnung gegenübersteht, muss quasi der Polizei helfen, weil das ist ja blöd irgendwie, wenn Leute damit Leute umbringen. Und man muss überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Also das ist durchaus eine mächtige Waffe. Wir wollen nicht, dass irgendwie die Staaten damit Krieg führen. Und gerade Deutschland, ihr wisst ja, durch den Versailler Vertrag durften die noch keine Panzer und sowas haben und keine U-Boote. Oh cool, wir haben eine magische Waffe, das wäre doch voll toll.
Das fällt nicht unter den Vertrag, wir können damit rumspielen.
Das finden die beiden jetzt nicht so toll. Ja. Natürlich, um Gottes Willen, bloß nicht die Nazis. Dann gibt es noch ein bisschen durchaus auch queere Liebeleien.
Ja, also die finden eigentlich alle ein bisschen mehr darüber raus, wer sie sind, wie Liebe funktionieren kann in allen Variationen. Finde ich ein sehr angenehmen, unglaublich gut zu lesenden Aspekt. Die nehmen halt ihre Figuren wirklich ernst. Gerade Nike, die als weibliche Physikerin, eine der ersten Physikerinnen an der Berliner Uni, sich irgendwie durchschlagen muss. Und ja, Shandor, oder wie auch ich spreche ihn mit Sicherheit falsch aus, und sein Brieffreund, der in Prag zurückgeblieben ist, auch eine wunderschöne, wo man nie so genau weiß, ist das jetzt eigentlich eine Freundschaft oder entwickelt sich da gerade mehr? Und es ist eigentlich gar nicht wichtig, was es ist, weil es einfach richtig ist, so wie es ist. Und ich glaube, das ist, wie bei den Fürkten so oft die Aussage, dass es einfach viel mehr gibt, als man sich meistens vorstellt.
Wie fandest du denn den Roman?
Also für mich war es in gewisser Weise ein Fest, weil, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es einen ziemlich starken Architektur-Subplot gibt. Also es kreist sich immer mehr auf den sozialen Wohnungsbau als Handlungsort und Thema ein. Also wie löst man das Wohnungsnotproblem in Berlin der 20er Jahre? Heute ja auch wieder genauso ein Problem. Und ich habe echt fast eine Strichliste geführt, was sie so alles an Namen fallen lassen und wer alles einmal durchs Bild rennt. Und es sind wirklich alle dabei. Also Gropius und Mies von der Rohe und Bruno Taut. Und ich dachte, ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Und als dann am Ende noch eine gewisse Person, die ich jetzt nicht spoilern werde, genannt wurde, war für mich schon von Anfang an klar, hier bricht jetzt gleich die Hölle los, weil das kann nicht gut ausgehen. Und ich fand diese ganzen Verknüpfungen sehr, sehr schön. Und natürlich ist es auch so, wir haben da bisher noch gar nicht drüber gesprochen, aber du brauchst nicht nur einen Physiker und einen Künstler, also einen Wissenschaftler und einen Kreativen, sondern am Anfang sieht es so aus, als bräuchte man auch einen Mann und eine Frau jeweils, damit diese Effekte, diese Magie funktionieren können. Und das ist, wenn man die Vögel so ein bisschen kennt, natürlich denkt man am Anfang schon, das ist aber ein bisschen simpel, oder?
Das klingt nicht nach den Vögten, die mögen komplexe Plots.
Natürlich. Und dann wird eben in diesem Spannungsfeld von Kunst gegen Wissenschaft und Mann gegen Frau wird gearbeitet. Und das ist natürlich, dass sie dann ausgerechnet die Architektur gewählt haben, um die sich das Ganze drum wickelt, finde ich wiederum hervorragend, weil die Architektur ja immer so ein Punkt ist, der zwischen Ingenieurwesen und Kunst hin und her springt. Wir wissen ja selber nicht so genau, was wir eigentlich sind und sein wollen. Und deshalb war das perfekt gewählt. Ja, der Plot ist solide und es macht Spaß zu lesen und super Figuren und Mitleiden, alles schön. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das beste Buch, das ich je gelesen habe, aber auf jeden Fall ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe und das auch weiterhin in meinem Regal stehen wird.
Solide ist ein sehr schönes Stichwort für mich tatsächlich. Ich bin ja noch, wie gesagt, noch nicht ganz durch, ungefähr so 3/4. Ich werde also mit der Lehrerin dann irgendwann sagen, wie ich es komplett fand. Und ich fand es sehr solide, ich fand es unterhaltsam. Es hat für meinen Geschmack am Anfang ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Also so sagen wir mal, das erste Viertel war es eher so, und dann plötzlich macht das alles Sinn und die Figuren, die eingeführt worden sind, bekommen langsam eine Beziehung zueinander. Also für mich persönlich, aber ich mag es ja eh immer ein bisschen zackiger, hätte man das ein bisschen straffen können. Aber ich kann das durchaus verstehen. Also ich weiß, das haben die Vögte auch gerne mal bei Twitter zum Beispiel geschrieben, dass sie unfassbar viel recherchiert haben für das Buch. Und man merkt dann schon, sie möchten das auch alles drin haben. Und das klingt doch alles sehr glaubwürdig und authentisch. Nach dem aktuellen Stand, den ich jetzt also bin, nach einem Dreiviertel ungefähr, würde ich dem Buch geben ungefähr, wenn wir jetzt beim bösen Amazon sind, 3,5 Sterne von 5. Dem Hörbuch, einfach weil die Sprecherin so unfassbar großartig ist, 4 von 5. Und ich bin mal gespannt, wenn ich es fertig gehört habe, was mein endgültiges Urteil wäre. Ja, da haben sie wieder mal was Feines gemacht, die Vögte.
Auf jeden Fall. Was ich noch ergänzen wollte, was vielleicht noch nicht klar geworden ist, die haben auf jeden Fall jede Menge recherchiert, weil das Berlin, wie es beschrieben ist, der 20er Jahre, ist unglaublich gut beschrieben. Ist wahnsinnig atmosphärisch, dicht. Ob es jetzt um den öffentlichen Nahverkehr, wie kommt man von A nach B, wie wohnen die Leute, auch verschiedene Arten, wie gewohnt wird. Und das war für mich eine der großen Freuden dieses Buches, weil es so viel von der Gleichzeitigkeit zeigte, die in dieser Epoche einfach da war. Und ich habe, als ich durch war, habe ich auch auf Twitter was geschrieben. Es hat mich so mit so einem Gefühl zurückgelassen von, wir waren schon so weit. Es gab schon eine unglaubliche Modernität. Und dann ist halt alles irgendwie in diesen Sumpf abgerutscht. Und das war so ein verdammter Mist. Also ich war wirklich, es hat mir nochmal klar gemacht, wie viel wir eigentlich schon mal hatten. Auf ganz vielen Ebenen. Berlin der 20er Jahre ist schon geil. Als Setting auf jeden Fall.
Jetzt hast du so einen Downer quasi. Wir müssen irgendwie...
Wir müssen wieder hochkommen.
Wir müssen wieder hochkommen. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Hauptthema. Das ist auch ein Pottwichtel-Thema. Und zwar habe ich gezogen Diversität im Worldbuilding vom Spielpädagoge. Und als ich das Thema gezogen habe, war ich so ein bisschen frustriert tatsächlich, weil ich dachte, das ist eigentlich ein blödes Thema, weil ich habe ja Elea im Podcast und Elea redet ja irgendwie alle 5 Minuten im Podcast über Diversität im Worldbuilding. Was für Aspekte kann ich denn da noch aus diesem Thema rauskitzeln? Und ich habe mich dann dafür entschieden, ein bisschen zweigleisig zu fahren. Und zwar in der nächsten Podcast-Folge ist der Ingo vom Greifenklaue-Podcast dabei und der erzählt, wie man zum Beispiel bei einem generischen System, in dem Falle die Slayers Engine, wo unter anderem auch Dungeon Slayers dabei ist, wie man da so ein diverses Spiel macht, also diverse Welten für die Slayer Engine. Also ein bisschen Kreativität walten lassen, um seine eigene Welt zu machen, sein eigenes Rollenspiel. Und da dachte ich, gehen wir doch mal ein bisschen spezifisch. Wo ist denn ein Ort, wo es sehr viel Diversität gibt? Und als jemand, der ja aus Ostdeutschland aus dem Dorf kommt, da gibt es keine Diversität. Aber in der Großstadt, am besten noch im Westen in der Großstadt, da gibt es viel Diversität. Und wie gesagt, du hast Ahnung von Städten. Du machst sehr gute Vorträge über Städte. Das muss ich mal loben. Deswegen fangen wir mal ganz blöd an. Was ist denn eine Stadt überhaupt?
Ui, wir lassen mal die gesetzlichen, bürokratischen, verwaltungstechnischen Definitionen, die wir im Moment so in der Bundesrepublik haben, weg mit Gemeinde und Stadt und Großstadt und so. Eine Stadt, wie wir sie für unsere Zwecke brauchen, ist eine große Siedlung. Also es ist größer als ein Dorf oder ein Weiher. Das ist schon mal ein guter Anfang. Was eine Stadt darüber hinaus, wie man das besser definieren kann, ist meiner Meinung nach, wenn eine Stadt sich nicht mehr komplett selbst versorgen kann, also wenn sie auf Verknüpfungen mit der Außenwelt angewiesen ist, damit die Leute drinnen nicht verhungern, ganz platt gesagt. Deshalb gibt es um Städte eben ganz häufig einen Ring aus Dörfern etc., Gemeinden, wo dann die Landwirtschaft stattfindet, um diesen Ballungsraum zu versorgen. Also im Prinzip kann man sagen, ja, Ballungsraum Stadt ist für unsere Zwecke, glaube ich, eine ganz gute Zusammenstellung. Dort ballt sich Leben, Erfahrung, Entwicklung wie ein großes Gewicht, strömt dort Neues hin.
Dann fangen wir vielleicht mal ganz in der Geschichte ganz hinten an. Nämlich, kannst du was zur Geschichte der Stadt sagen? Vielleicht, wann war denn ungefähr so die erste Stadt? Wie hat sie jetzt entwickelt? Warum haben Menschen Städte gegründet und sind nicht in ihrem kleinen schönen Häuschen auf dem Land geblieben?
Das kleine schöne Häuschen auf dem Land war der Beginn der Stadt. Sie sind dort geblieben und plötzlich war ringsrum. Nein, also wenn wir es historisch betrachten wollen, dann fangen wir meistens, also grundsätzlich ist mein Schwerpunkt Westeuropa, Europa und so. Ich denke, wenn es um die Entwicklung der Stadt geht, passt das auch ganz gut global. Zumindest weiß ich von keinen Städten, die älter sind als das, was im fruchtbaren Halbmond passiert ist. Eine der ersten Städte, von ältesten Städte, die wir so kennen, ist Jericho. Da gibt es Ausgrabungen, die sind ungefähr 30.000 Jahre alt. Für ein grobes Abstecken. So. Das ist auch ungefähr die Zeit, und das hängt zusammen, wo der Mensch sesshaft wird. Also wo aus Jäger- und Sammlerkulturen landwirtschaftliche Gebiete bestehen. Und die ganze Sache mit der Landwirtschaft und Viehzucht ist deshalb so erfolgreich in vielerlei Hinsicht, weil dadurch in der Lage ist, ein Überschuss produziert zu werden. Also du hast plötzlich Brot und Milch und Fleisch über und dadurch kann plötzlich jemand sich mit anderen Dingen beschäftigen. Also es kann jemand geben, der darauf spezialisiert ist, Häuser zu bauen oder zu töpfern oder schöne Dinge zu machen, Musik zu machen oder etwas sonst. Das heißt, zum einen auch werden Hungersnöte reduziert. Das heißt, es sterben auch nicht mehr so viele Leute. Das heißt, du hast ein Bevölkerungswachstum. Die wollen alle irgendwo leben. Und gleichzeitig differenziert sich die Gesellschaft aus. Da fängt dann schon Diversität an, weil nicht mehr jeder das Gleiche macht. Wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Berufe entwickeln sich. Und dann entstehen Städte, weil Siedlungen größer werden und nicht mehr alle damit beschäftigt sind, für sich selbst Nahrungsmittel herzustellen. So, dann hast du erstmal eine Siedlung. Und Siedlungen fangen an, miteinander zu kommunizieren. Also Händler sind unterwegs und bringen Sachen von A nach B. Das ist dann auch nochmal wichtig, weil an der Ecke, an der viele Händler vorbeikommen, findet viel Handel statt. Das ist dann nochmal interessant für andere Leute. Dadurch ziehen dann an diesen Knotenpunkten noch mehr Leute hin. Städte werden größer. Größere Städte bedingen komplexere Systeme. Es gibt auch Theorien, die mit Bewässerungssystemen, die es im fruchtbaren Halbmond notwendig waren, das bedingt haben. Dadurch entsteht eine Bürokratie, weil so ein Bewässerungssystem muss von irgendjemandem gesteuert werden. Dadurch entsteht Herrschaft. Dadurch entsteht Bedarf für Luxusartikel für die Herrschenden etc. Und so werden die Systeme immer komplexer und viele Leute sammeln sich an Orten an, an Knotenpunkten, an Orten der Herrschaft, an Orten, wo Dinge passieren und wo man Dinge verkaufen kann. So. Und dadurch entstehen Städte und Städte wachsen immer mehr. Reicht das als Abriss über den Beginn der Städte?
Ich denke schon. Um dir so ein paar Anhaltspunkte zu geben, schmeiße ich dir jetzt ein paar Stichworte rein. Und du kannst dazu immer was sagen. Und zwar sind drei Stück. Und zwar der erste wäre Stadt als Ort von Diversität.
Ja, großes Thema. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Städte an Knotenpunkten entstehen. Also wo sich viele Leute wo viele Leute unterwegs sind und sich Wege kreuzen. Das heißt, viele Leute aus vielen verschiedenen Orten begegnen sich. Viele verschiedene Kulturen treffen aufeinander. Sorgt allein schon für Diversität. Man hat unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Bräuche. Man muss irgendwie zurechtkommen. So, das heißt, in Städten muss man lernen, mit anderen Meinungen umzugehen. Weil sonst kommt kein Händler mehr vorbei. Das ist also schon mal eine ganz gute Grundlage. Dann gibt es natürlich das, worauf es auch heute in vielerlei Hinsicht ankommt. Es sind viele Menschen. Und da, wo viele Menschen sind, ist auch immer eine große Varianz unterwegs. Es sei denn, du presst von oben eine Egalität oder Gleichförmigkeit auf. Darüber können wir wann anders sprechen. Aber grundsätzlich sind Menschen immer verschieden. Und wenn es viele davon gibt, gibt es viele verschiedene. Und dann gibt es auch eher seltene Varietäten. Wir hatten gerade über die Gaußsche Verteilungskurve gesprochen. Wenn du eine große Masse hast, dann sind auch die Ränder besetzt. So, und dann kommt man von außen, ist irgendwo auf einem kleinen Dorf oder so und sagt, ich passe hier nicht rein. Ob das jetzt aus Leibeigenschaft ist und man will mehr aus seinem Leben machen, als den ganzen Tag die gleiche Scholle zu bewirtschaften. Oder heutzutage ist man das Mädel vom Dorf, das sagt, also irgendwie reden die hier alle immer nur über dasselbe.
Das fühle ich so als Dorfkind.
Ich komme auch vom Dorf, 1000 Einwohner. Es war nicht einfach, wie auch immer. Heute ist es ein bisschen anders, weil das Internet dazu kommt. Da werden wir dann nachher noch drüber sprechen vielleicht. Aber du stehst draußen und sagst, also irgendwie reicht mir das nicht. Ich brauche mehr, ich brauche was anderes. Oder ich passe hier nicht hin. Und dann gehst du an einen Ort, wo es leichter ist. Und das ist in der Stadt gegeben, weil du in der Stadt, das ist erstmal schwierig, kein Netzwerk hast. Du kommst dahin und es ist eigentlich jedem egal, was du so tust. Du brauchst irgendwo einen Platz zum Leben und was du da anstellst, ist deinen Nachbarn um einiges egaler, als es auf dem Dorf ist. Und wie du morgens aus der Tür läufst, ist auch vielen Menschen um einiges egaler, als es auf dem Dorf ist. Das ist genauso gut, wie es schlecht ist. Es ist einfach eine Tatsache. Es kann manchmal hervorragend sein, wenn du ausprobieren musst, wer du bist, so wie wir eben über das Rollenspiel gesprochen haben. Genauso kannst du an einem Ort, an dem dich niemand kennt, kannst du dich neu erfinden. Es gibt dieses ein Jahr und ein Tag Regel im Mittelalter. Ich kann es nicht genauer definieren gerade. Wenn du in einer Stadt ein Jahr und einen Tag überlebt hast, also nachweisen konntest, dass du dort so lange gelebt hast, dann warst du frei. Dann warst du ein freier Bürger dieser Stadt. Super Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist etwas, worauf das einfach Möglichkeiten gibt. Und dadurch wird die Stadt halt zum Anziehungspunkt für jeden, der sich irgendwie nicht passend fühlt, da wo er herkommt. Weil dort hat er eine Chance, erstens unbemerkt man selbst zu sein und in einem nächsten Schritt jemand zu finden, der genauso ist. Weil je mehr Menschen es gibt, desto mehr hat man eine Chance, jemanden zu finden, der genauso drauf ist. Und gleichzeitig, wenn wir über heutige Städte sprechen wollen und Migrationsbewegungen, dann ist das halt auch häufig so, dass die erstmal in Städten landen. Einfach weil dort die Verwaltungszentren sind, wo du hin musst. Da sind die Stellen, bei denen du dich melden musst, wo du dein Geld kriegst, wo du deine Anträge stellst. Und dann versuchst du möglichst nah da dran zu wohnen.
Das zweite Stichwort. Die Stadt als sozialer Schmelztiegel.
Okay, wollen wir über den Schmelztiegel-Begriff sprechen?
Ja, bitte.
Der Schmelztiegel ist Melting Pot, ist Teil des amerikanischen Gründungsmythos. Also die Amerikaner haben ja keine gemeinsame Geschichte und mussten irgendwie dafür sorgen, dass ihr Staat sich und ihre Gesellschaft sich als Gesellschaft fühlt. Wenn sie aus lauter kleinen, völlig heterogenen Gruppen besteht, wird das schwierig. Weil dann kann sich auch jeder gegenseitig auf die Fresse hauen, weil ihr seid anders als wir. Also gibt's die Idee, dass alle in einem großen Melting Pot sind, New York, und daraus etwas Neues, Homogenes entsteht. Ja, New York ist vieles homogen, würde ich es nicht nennen. Also das ist eine Idealvorstellung, die aber für uns auch wenn du eine Stadt entwickeln wirst, jetzt nicht wirklich eine gute Idee ist. Es gibt einen schöneren Begriff, die Salad Bowl. Das sagt im Prinzip, ja, in einem Salat sind ganz viele unterschiedliche Dinge drin, die werden aber nicht zu einem. Also es ist vielleicht ein Salat, aber es ist trotzdem noch Gurke und Tomate und Nüsse und das sind weiterhin Gurke und Tomate und Nüsse. Das ist ein Ansatz, der zum Beispiel in Kanada in verschiedenen Bereichen verfolgt wurde und viel mit dem Multikulturalitätsbegriff zu tun hat. Also jeder darf weiterhin man selber in seiner eigenen Community sein, man muss sich nur auf ein paar grundsätzliche Regeln, wir halten uns alle an die Gesetze und wir sind alle Kanadier und ansonsten darfst du gerne Franco-Kanadier oder Asian-Canadian oder was auch immer sein. Es ist ein anderer Ansatz. Was ich für den Gedanken des Worldbuilding ganz nützlich finde, ist die Idee des Eintopf. Also jede Stadt hat im Lauf ihrer Geschichte ist sie unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt und hat verschiedene Gruppen, die zu jeder Zeit darin wohnen. Wir sprachen gerade, ne? Es gibt immer unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, die dort aus unterschiedlichen Gründen sind. Die sind erstmal alle unterschiedlich. Ein Gemüseeintopf besteht aus vielen verschiedenen Sorten Gemüse. Das wird auch niemals, außer du packst den Pürierstab rein, dann sind wir wieder bei egalitären Gesellschaften, eine homogene Masse. Das bleibt immer ein Eintopf. Aber es wird zu etwas Besserem. Es wird zu einem Gemüseeintopf. Der ist echt lecker und je länger man ihn stehen lässt, desto mehr verbinden sich die Geschmäcker und es wird zu etwas einzigartig Neuem. Also in einer Stadt oder wie auch immer befruchten sich Geschmäcker. befruchten sich verschiedene Gruppen und verschiedene Sorten von Menschen gegenseitig und es entsteht was Neues, das nicht homogen ist, aber einzigartig. Und das ist für den Gedanken einer Stadt, die du entwickelst, ganz nützlich, so drüber nachzudenken. Okay, jetzt haben wir den Melting Pot durch. Oh je, das wird wieder lang. Ich werde immer, ja. Sozialer Schmelztiegel finde ich in dem Zusammenhang noch schwieriger als Begriff. Weil das tatsächlich etwas ist, was in Städten nie so ganz funktioniert. Es sei denn, wir landen in einer egalitären Gesellschaft. Es sind nicht alle gleich in einer Stadt. Wer einmal durch eine Fußgängerzone läuft, weiß, dass es Menschen in einer Stadt gibt, denen es echt beschissen gibt und solche, denen es echt ziemlich gut geht. Da kann man jetzt wieder dann Verknüpfungen mit der Gesellschaftsform wählen und es daran abarbeiten. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es in den meisten Städten sinnvoller ist, wenn man davon ausgeht, dass es soziale Unterschiede gibt und dass sie sich eben auch sichtbar abbilden. Wie subtil oder deutlich man das dann macht, ist eine Frage von Kultur und Darstellung von Reichtum.
Dann bleibe ich doch einfach bei diesem Eintopfbegriff, er gefällt mir so gut. Als dritter Stichpunkt die Stadt als kultureller Eintopf.
Ja, das habe ich ja gerade schon erklärt.
Aber ich habe doch jetzt hier drei Stichpunkte.
Wir müssen die abarbeiten. Du hast nicht zugehört. Natürlich entsteht über Zeit aus verschiedenen Kulturen, die lange Zeit an einem Ort miteinander leben.
Jetzt kommen in die Outtakes.
Ein fertiges Gericht, so wie gerade unser Ofen gepinkt hat. Es gibt ja nachher noch was zu essen, es wird kein Gemüseeintopf. Entsteht eben etwas Neues. Das ist ein Prozess, der über Zeit läuft und sich meiner Meinung nach auch nur sehr schwer erzwingen lässt. Er lässt sich anstupsen in die richtige Richtung, in denen man die richtigen Impulse setzt. Und das geht über verschiedene Faktoren. Also, ich meine, wir müssen uns nur umsehen. Du kannst in einer deutschen Stadt unterwegs sein und du kannst dir mittags einen Döner holen. Ich bin offensichtlich hungrig, ich rede nur über Essen. das gehört zu einer deutschen Stadt dazu. Aus einer kulturellen Mischung entsteht eine neue Kultur über den Faktor Zeit. Und dass sich Dinge ergänzen und integriert werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel etwas, das ich in einer anderen Gruppe sehe, gefällt mir, möchte ich für mich selber haben. Sind wir bei Cultural Appropriation, schwieriges Thema. Aber wird es in städtischen Kontexten und in kulturellen Kontexten immer geben. Sonst hätte es keine kulturelle Weiterentwicklung gegeben. Also wir sind in Nürnberg. An Nürnberg kreuzen sich verschiedene Handelsrouten. Unter anderem eine, die über die Alpen kam und von dort aus dem Handel mit Venedig viele Gewürze aus dem Orient mitbrachte. Was dazu führt, dass hier gerade wieder die gesamte Innenstadt nach Lebkuchen riecht. Weil dort seit dem Mittelalter die gesamten Gewürze ankamen, die eigentlich etwas total Exotisches sind, etwas, das nicht hierher gehört. Aber in Nürnberg, ich bin schon wieder beim Essen, in die Lebkuchen führten, zu etwas, was heute als typisch deutsch und typisch nürnbergerisch angesehen wird. Also das ist etwas, was attraktiv war aus einer anderen Kultur, das über die Zeit integriert wurde und dadurch dann zu etwas Neuem wurde. Es gibt hier jetzt keinen persischen Gewürzreis, aber es als typisch deutsch, aber es gibt Lebkuchen, der viel mit den Gewürzen arbeitet. Oder es gibt Punkte von, hey, das ist echt praktisch, das ist echt nützlich. Irgendeine Gruppe macht etwas auf eine Weise, die ihnen das Leben unglaublich viel leichter macht. Und das geht im Allgemeinen ziemlich schnell, weil Leute sehen, hey, das klappt so viel besser, das wird sofort übernommen. Und aus solchen Dingen, Modeerscheinungen, anderes, entwickelt sich über die Zeit etwas, das erstmal, es ist neu und damit spannend, dann wird es integriert, dann ist es ganz normal, dann wird es irgendwann Tradition, dann wird es langweilig und verschwindet fast, dann wird es wiederentdeckt. Solche Bewegungen gibt es eigentlich immer. Und gleichzeitig strömt immer wieder neue Dinge ein und dann gibt es Fusion-Küche und die nächste Fusion-Küche. Wir machen das heute alles am Beispiel von Essen ab. Das ist
ich habe auch schon Hunger. Also, was ihr natürlich jetzt nicht riecht, liebe HörerInnen, ist, dass im Ofen der Braten die ganze Zeit den Duft herüberweht zu uns. Aber wir müssen das noch tapfer durchziehen bis zum Ende.
Ja, es gibt auf jeden Fall kulturelle Entwicklung und kulturelle Synergien, aus denen etwas Neues entsteht. Und auch das ist wichtig, wenn du eine einzigartige Kultur entwickeln willst, weil Kulturen nie monolithisch sind. Ich habe in einem meiner Bücher eine Kultur, die seit 3000 Jahren besteht. Und auch die hat sich in dieser Zeit deutlich verändert und sie geht unter, als sie anfängt zu glauben, dass es schon immer so war.
Du hast ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass moderne Errungenschaften das Bild einer Stadt komplett ändern können. Magst du vielleicht das noch ein bisschen näher ausführen?
Wenn wir ganz modern sein wollen, dann können wir über das Homeoffice sprechen und sagen, was sich dadurch wohl in den nächsten Jahren, wenn wir mal davon ausgehen, dass das Homeoffice, so wie es im Moment ist, in ähnlicher Weise weiter bestehen kann, sich das auf den Verkehr auswirken wird. Weil einfach viel weniger gependelt wird, wird der Verkehr in den Straßen weniger. Hier drei Straßen weiter hat man im letzten Jahr endlich eine Fahrspur für Pkw in einen Fahrradweg umgewandelt. Das hat nicht zu mehr Staus geführt, was man ja immer annimmt. Aber das Verkehrsaufkommen hat sich schon verändert. Das Wesen der Stadt wird wieder kurzwegiger. Also man hat nicht mehr so einen großen Radius, wenn man das Auto stehen lässt und mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann macht man halt den Bäcker 2 Kilometer entfernt und nicht 15 Kilometer entfernt. Diese Dinge. Das ist etwas, was gerade passiert und was sehr spannend zu beobachten ist. Wie geht es und wie viel Macht hat, mächtige Gruppen haben Einfluss auf Entwicklung, wie viel Macht hat die Autolobby? Wie sehr wird die sich reinhängen, damit die Städte so bleiben, wie sie jetzt sind? Anstatt, dass man sie an andere Bedürfnisse anpasst oder eine andere Form des Arbeitens versucht zu entwickeln. Man kann es noch mal ein Stück zurücknehmen und man kann über den Beginn dieser ganzen Autogeschichte sprechen, als die autogerechte Stadt entwickelt wurde, die im Prinzip sehr viel mit der Trennung von Wohnen und Funktionen zu tun hat. Was wiederum darauf zurückgeht, dass man festgestellt hat, dass die Wohnverhältnisse in, sagen wir mal, der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts katastrophal waren. Also Cholera, alle Seuchen, die man sich so vorstellen kann, wenig Tageslicht, feuchte Wände, Schimmel, unglaubliche Überbelegung von Wohnraum. Und dass Menschen gesagt haben, nee, das kann so nicht sein, wir müssen dafür andere Lösungen finden. Und man hat beschlossen, dass das am besten geht, wenn man Funktionen trennt. Also wir arbeiten nicht mehr am gleichen Ort, an dem wir wohnen. Zumindest war das die letzten 100 Jahre so. Wir fahren morgens in die Arbeit oder wir gingen zuerst noch in die Arbeit und dann nimmt man vielleicht den öffentlichen Nahverkehr und dann gibt es Gewerbegebiete, in die man zum Arbeiten geht und es gibt Shoppinggebiete, in die man zum Shoppen geht und es gibt Wohngebiete, in die man zum Wohnen geht. Das hat die Art, wie wir leben und wie wir unser Leben wahrnehmen, unglaublich verändert. Also ich weiß nicht, jeder von euch war vermutlich schon mal abends um 9 in der Innenstadt. Und wenn da nicht gerade irgendein Festival ist, ist das tot. Außer wenn du in Berlin wohnst. Berlin ist deshalb so beliebt, weil es das hat, was man Urbanität nennt, also urbanes Leben. Weil die halt diese Trennung nie so rigoros durchgezogen haben. Deswegen hast du das, dass wenn du abends durch Berlin läufst, immer noch geile Sachen passieren und du das Gefühl hast, du bist Teil einer Gesellschaft. Das hast du, wenn du in Nürnberg durch die Stadt läufst, nur sehr bedingt. Und das liegt daran, weil dort niemand wohnt. Es gibt für die Leute abends um 9 eigentlich keinen Grund, in die Innenstadt zu gehen und dort etwas zu machen. Wenn die nochmal mit dem Hund raus wollen, dann machen die das draußen in ihrer Siedlung. Entscheidungen, die getroffen werden, sagen etwas über Gesellschaft aus, sagen etwas darüber aus, wie die Stadt aussieht.
Nun, möchte ich eine Stadt haben, zum Beispiel für mein Rollenspielabenteuer, oder ich will jetzt einen super epischen Roman schreiben. Wie plane ich denn eine realistische Stadt?
Du hast eine Idee, was du für eine Stadt haben willst. Das ist das Wichtigste. Das ist deine Idee von dieser Stadt. Und dann hast du ganz viel, was dir fehlt. Und im Prinzip ist es immer gut, du schlägst deine Pflöcke ein. Also zum Beispiel, du weißt, das ist eine Handelsstadt. Der Stand soll so ungefähr... machen wir es einfacher. Ich habe im letzten Winter der ersten Stadt, das spielt in der ersten Stadt, in Atai, der goldenen Stadt. Von Atai wusste ich, bevor ich angefangen habe, sie zu entwickeln, es ist der Herrschersitz. Dort lebt der Kaiser und er lebt dort schon verdammt lange. Nämlich seit 3000 Jahren ist das der Herrschersitz. Und es gibt dort eine Pyramide. Das hatte ich im letzten Roman mal so erwähnt, die große Pyramide in Atai, und hat mir nichts weiter dabei gedacht. Es ist geschrieben und veröffentlicht, das muss irgendwie vorkommen. Also hatte ich zwei Pflöcke. Und ich wusste auch, ja, der Wissensstand ist so ungefähr Spätmittelalter und es gibt Magie und die Magie funktioniert so. Mein Magiesystem stand. Dann habe ich überlegt, wieso gibt es da die Pyramide und was soll das Ganze? Und daraus hat sich dann die Stadt entwickelt, indem ich also gesagt habe, okay, die Pyramide ist der älteste Teil der Stadt und sie ist riesengroß und sie ist der Palast und alles, was man sonst noch braucht. Und früher war diese Pyramide die gesamte Stadt. Und dann haben wir die soziale Schichtung, weil es ist das Volk der Ordnung, das dort lebt. Und die sind sehr rigoros, wenn es um Bürokratie und Ordnung und Systeme geht. Der Kaiser wohnt ganz oben. Das ist auch schon eine Aussage über die Gesellschaft. Und eins drunter ist der Tempel. Das heißt, der Kaiser steht noch über den Göttern. So, so habe ich mich dann einmal durchdeklariert, wer ist wo, aus welchen Gründen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber warum ist die Stadt denn da? Die Stadt hat jetzt, normalerweise sage ich immer, was eine Stadt braucht, ist, sie braucht Nahrung, sie braucht Wasser, sie braucht einen Grund, warum sie da ist. Das sind immer drei Punkte, mit denen man ganz gut anfangen kann. Also, wo kriegen sie ihr Wasser her? Atay hat keinen besonders großen Fluss, er ist da, aber ich erwähne ihn nicht. Atay hat einen See. Die Pyramide steht in einem See. Nahrung, kein Problem, wir sind in Mitteleuropa, fruchtbarer Boden ringsum, sehr schön. Warum ist die Stadt dort? Warum siedeln sich dort Menschen an? Ja, ist eigentlich völlig klar, es ist der Herrschersitz. Es war mal von strategischer Bedeutung. Diese Pyramide war ein Berg, der sich gut verteidigen ließ, weil er in einem See lag. Also ist das eine Stadt, die sich aus einer Festung entwickelt hat. Erst gab es nur den Hügel und dann ist die Stadt irgendwann über den See herübergewachsen und dort gab es eine sie umschließende Ringmauer, also eine Hügelkette, die um diese Stadt herumgeht. Sehr gondolin. Aber wir hatten einen sehr leicht zu verteidigenden Ort, den sich irgendwann der Herrscher, der erste Kaiser, der Gott, ob er wirklich ein Gott war, ist egal, ausgesucht hat, um von dort aus zu herrschen. Weil leicht verteidigbar, zentral gelegen, super. Als ich jetzt meine Stadt 3000 Jahre später geschrieben habe, ist von dieser Festungscharakter nicht mehr viel über, weil es die Hauptstadt des gesamten Kontinents ist und wir seit Jahrhunderten keine Kriege mehr hatten. Aber es ist die Stadt der Ordnung. Und deswegen sind die ganzen Hügel, die es gibt, komplett durchterrassiert. Also die Leute haben das alles in rechte Winkel und Zeug eingeordnet, damit man leicht hoch und runter kommt. Und dann ist es ein Pilgerort, weil der Kaiser quasi göttlich ist. Das wusste ich auch schon vorher. Und ich dachte, okay, wie sieht das denn aus, wenn man zum Kaiser pilgert? Was macht man denn da? Geht man zum Tempel? Geht man dahin? Und dann gibt es diese Dinge. Und dann kannte ich einen aus Myanmar. Gibt es eine Tradition, dass man, wenn man auf Pilgerschaft geht, kleine Blattgoldzettelchen an die Buddha-Statuen dran klebt. Das habe ich mir geklaut. Wenn man nach Atay kommt, klebt man irgendwo einen Blattgoldzettel auf, weil man in der Stadt des Kaisers ist. Und dadurch hat jetzt Atay Goldflecken überall, weil seit 3000 Jahren jeder Turi irgendwo ein Stück Gold anbringt. So entsteht dann eine Stadt. Also ich habe ein paar Pflöcke eingeschlagen und habe daran meine Gedanken losgeschickt. Und ein paar Sachen habe ich aus anderen Kulturen geklaut und ein paar Sachen sind über logische Erklärungen. Und was man sich klar machen muss, so eine Stadt ist immer ein Netzwerk. Also wenn du das festgeschlagen hast und du denkst daran lang und du findest irgendwo eine spannende Idee, die sich daraus ergibt, dann musst du die nochmal in alle anderen Richtungen weiterdenken und überlegen, wie beeinflusst das andere Dinge. Also zum Beispiel ist Atay auf Terrassen angelegt. Okay, aber was ist dann jetzt mit dem Wagenverkehr? Wie kommen denn Leute die Treppen hoch und runter? Also gibt es immer wieder fette Rampen, die ohne Treppen funktionieren, die da durchgehen. Ja, okay, aber wir haben da einen Kaiserpalast. Die wollen bestimmt auch fancy Essen haben. Okay, also gibt es an einer Seite riesige Gewächshäuser, die sich an einer Seite den Hang hochziehen, wo sie am meisten Sonnenlicht bekommen. Ja, aber es ist eine riesige Stadt. Irgendwo müssen, wo machen die Leute denn Pause? Okay, es gibt zwei Parkanlagen. Wo sind die? Ja, die sind vermutlich am Wasser, weil am Wasser ist schön. Ja, aber wo ist denn der Marktplatz dann? Wir brauchen mindestens einen Marktplatz, wo normale Leute... Ja, okay, der muss dann auch... Und plötzlich hast du ein System, das du mit verschiedenen Flöcken immer weiter durchdenkst. Und dann sagst du dir wieder, ja, und die Leute, die dort leben? Also es ist immer, was ich an einem Punkt immer tue, ist, ich stelle mal eine Figur da rein und sage, wie sieht deren Tag aus? Wo steht der morgens auf? Wo kriegt der was zu essen? Wo geht der zur Arbeit hin? Wie weit ist das? Wie macht der das? Wie kommt der zurück? Und das mache ich nicht nur mit einer Figur oder gar nur mit meinem Protagonisten, sondern das mache ich mit möglichst unterschiedlichen Figuren. Also ich habe einen Händler und ich habe einen Tagelöhner und ich habe einen Bettler und ich habe einen Beamten irgendwo und ich habe den Kaiser selbst. Und dann gehe ich alle Punkte durch, die denen so im Laufe des Tages begegnen. Und so entwickelt sich dann eine Stadt.
Das klingt jetzt für mich als nicht kreativen schon so ein bisschen beängstigend, weil es so komplex ist. Vielleicht aus deiner Sicht als Autorin, aber auch aus deiner Sicht als Leserin. Wie viel detailliert muss ich denn eine realistische Stadt beschreiben? Also ich habe das manchmal, dass ich das sehe irgendwie im Roman, da denkt sich jemand eine Stadt aus, ist auch cool, mit 20 Stadtvierteln und jede Straßenlaterne ist detailliert geplant, aber dann spielt von den 20 Stadtvierteln, der Handlungsort ist ein einziges Stadtviertel und die anderen warst du noch nie, aber es ist alles durchgeplant. Muss ich wirklich jetzt so komplex sein, oder?
Also nein, musst du nicht. Das Wichtigste, was du dir vorher fragst, ist, wie wichtig ist die Stadt für meine Geschichte? Und wenn du sagst, ja, ich brauche halt ein bisschen Hintergrund und irgendwie eine Straße, wo die durchlaufen, aber eigentlich geht's nur um das, was die beiden Figuren miteinander anstellen, dann mach nicht mehr als eine Straße. Wenn du aber Bock auf ein geiles Setting hast und wenn du den Leuten was bieten willst, wo die sagen, oh, das war eine geile Stadt, das hat mir so Spaß gemacht, da würde ich gerne mal einen Citytrip hinmachen, da würde ich gerne mal ein Wochenende in der Taverne sitzen und den Leuten zugucken, dann setz dich halt hin und mach dir ein paar Gedanken. Das klingt jetzt alles furchtbar komplex, das ist es aber gar nicht, weil ich jetzt versucht habe, abstrakt zu erklären. Aber wenn du deine Idee hast, was die Stadt sein soll, dann findest du immer Startpunkte und kannst von denen aus weiterdenken. Wer da jetzt wirklich irgendwo in den Wald rennt oder irgendwo nicht weiterkommt, fragt mich. Ich tue nichts lieber, als Abende im Chat zu verbringen und mit Leuten über Städte zu diskutieren. Das habe ich schon mit vielen gemacht. Macht immer Spaß, also mir zumindest. Deswegen hat sich noch niemand von den anderen beschwert und es sind schon ein paar schöne Städte dabei rausgekommen. Wie viel du beschreiben musst, ich sage immer am besten wenig. Also steck die Denkarbeit rein und weiß, wo es durchschimmert. Also ich sage mal, du hast eine fette Konstruktion, irgendwas total Kompliziertes, und dann legst du ein Tuch drüber. Und dann siehst du die Ecken, wo was rausspitzt, so. Und ein Beispiel aus Atay wieder. In Atay ist es üblich, kulturell betrachtet, dass du, wenn du eine Wohnung betrittst oder ein Haus betrittst, die Schuhe ausziehst. So, das macht man so. Das ist so anständig, weil sonst wird es hier drinnen dreckig. Deshalb gibt es in jedem Flurbereich, Eingangsbereich ein Regal, wo die Schuhe reinkommen. Und wenn mit Gästen kriegst du, stehen da ein paar Schläppchen. Du hast ja heute auch ein paar Socken bekommen. So, das weiß ich. Das erwähne ich aber nur dann, wenn es irgendwie in der Geschichte wichtig ist. Also wenn es für die Atmosphäre wichtig ist, die ich erklären möchte. Also zum Beispiel, wir kommen aus einer gefährlichen Gegend in etwas Ruhiges und jetzt ist es ein bisschen heimelig und wir haben alle nur noch unsere Socken an. Und wenn ich es für Charaktermomente benutzen kann. Meine Figur kommt nicht von da. Die rennt normalerweise die ganze Zeit barfuß rum, meine Hauptfigur Krai. Die findet schon das Konzept Schuhe irgendwie merkwürdig. Dass sie jetzt Schuhe manchmal an- und ausziehen muss, ist echt viel verlangt. Und Krai kommt in einen Tempel und denkt dran, ja, okay, ich muss jetzt hier die Schuhe ausziehen, zieht die Schuhe aus, stellt sie vorne an die Ecke, geht rein, trifft seine Freundin, die von da kommt, für die das alles völlig normal ist, und die beiden fangen an zu streiten. Und sie gehen raus aus dem Tempel und streiten weiter. Und Krai hat alles im Kopf, aber nicht daran zu denken, dass er seine Schuhe wieder mitnehmen soll. Und sie trennen sich im Streit und Krai rennt weg, barfuß. Und seine Freundin, die sich gerade mit ihm gestritten hat, dieser Idiot hat seine Schuhe stehen lassen. Ist also immer noch sauer auf ihn, will eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, dackelt aber nochmal zurück und holt die Schuhe. Das erzählt etwas über die Beziehung der beiden. Und dafür ist dann so ein Weltenbaudetail super, weil das macht zum einen die Welt lebendig. Das wäre uns in Köln nicht passiert. Im Kölner Dom ziehen wir nicht die Schuhe aus. Aber es passiert in Atay. Und ich würde vorschlagen, es auf diese Weise zu betrachten. Also kenn deine Stadt und kenn sie besser als dein Leser und zupf dir die Dinge raus, die du brauchst. Oder denk sie dir aus, wenn du an dem Punkt bist und hab die Statik deiner Stadt im Kopf. Also, oh, ich bin jetzt gerade hier. Wie wäre das wohl da? Wie funktioniert eine öffentliche Toilette in deiner Stadt? Gibt es sowas überhaupt? Aber meine Figur muss jetzt gerade dringend. Wo macht sie das? Wenn du das darstellen willst, ist auch mal eine Frage, willst du dieses Level an Realismus? Und dann denkst du darüber nach, wie funktioniert das in dem System, das ich erschaffen habe? Und dann zeigst du es. Das musst du nicht alles vorher wissen, du musst nur dein Framework vorher haben. Und dann kannst du alles reinstecken.
Vielleicht mal als letzte praktische Frage. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Abenteuer gerade leitest und plötzlich wollen die Leute in irgendeine Stadt reingehen, die du noch nicht ausgearbeitet hast. Gibt es so ein, zwei Tipps und Tricks, wie du spontan innerhalb von 5 Sekunden überlegen schon mal eine Ministadt bauen kannst? Vielleicht, dass man sich, was man schon kennt, irgendwie aus einer echten Stadt, die man gesehen hat, Elemente nimmt? Oder hast du da spezielle Tipps und Tricks?
Also ich würde aus offensichtlichen Gründen nicht versuchen, irgendeine Kultur zu kopieren. Das ist verführerisch, wenn es schnell gehen muss, und dann zu behaupten, ja, eine chinesische Stadt sieht so aus. Macht's nicht. Wie gesagt, es gibt immer ein paar Grundpfeiler. Jede Stadt braucht eine Wasserversorgung. Also überleg dir, gibt es einen Fluss? Wenn es keinen Fluss gibt, was gibt es dann? Warum ist die Stadt da? Gibt es vielleicht Handelswege, die sich kreuzen? Dann wird es auf jeden Fall einen fetten Marktplatz und mehr als einen Marktplatz geben. Muss die Stadt sich verteidigen? Ist es gefährlich in der Gegend? Hat sie Verteidigungsanlagen? Und wenn nicht, wie macht sie das dann? Vielleicht kommen alle 3 Tage die Hunden vorbei, aber die Stadt bezahlt jedes Mal. Es kommen auch nicht die Hunden vorbei, sondern es kommt eine andere Bedrohung vorbei. Und dann braucht sie vielleicht keine fetten Stadtwälle, sondern kann sich ausbreiten, weil es einen Deal gibt. Wovon lebt die Stadt? Was ist das Wichtige an diesem Ort? Und wenn du dann schon weißt, das ist eine Universitätsstadt, die früher mal vielleicht eine Militärbastion war und dann gab es halt eine Militärschule und daraus wurde eine Universität, dann hast du schon ein grobes Gefühl für die Stadt und weißt, vermutlich gibt es im Zentrum eine Kaserne, die vielleicht zum Teil inzwischen zur Universität gehört und daneben fette Universitätsgebäude. Dann hast du noch einen Fluss, dann hast du ein paar Studentenviertel und dann bist du schon ziemlich weit. Also überleg dir, warum ist sie da, was braucht sie und wie löst sie das? Und wie groß ist sie?
Dann so als letzte Frage. Du bist ja Autorin und schreibst offensichtlich über Städte. Und um was für eine Stadt geht es denn in deinem nächsten Roman, den du gerade schreibst?
Es ist furchtbar. Ich schreibe gerade Space Fantasy. Meine Figuren sind die ganze Zeit unterwegs. Also es ist im Prinzip eine klassische Abenteuergeschichte. Aber ich war jetzt lange Zeit auf einer Raumstation, also auf dem Gegengewicht eines Aufzugs ins All. Also du kennst das Konzept, ne? Hängt in einem Nanotube-Rohr an einem Planeten dran und kreist darin rum. Und da oben ist der Spaceport, da docken die interstellaren Schiffe an. Und Alter, war das kompliziert, weil es ist im Prinzip keine Stadt, es ist nur das Hafenviertel. Aber es hat durch die Geschichte, die es innerhalb dieser Welt gibt, hat sich zum Beispiel die Art, wie künstliche Schwerkraft erzeugt wird, in der Geschichte dieser Station ein paar Mal geändert. Und dann wurde mir klar, dass während diese Station es gibt, der Boden ein paar Mal die Position gewechselt hat. Also was Wand war, ist inzwischen Boden und umgekehrt. Und ich habe ein ganz gutes 3D-Vorstellungsvermögen, aber ich saß da und dachte, ach du jetzt habe ich aber auch einen Knoten im Hirn. Also wir sind da inzwischen wieder weg. Ich bin ganz froh drum, jetzt ist es gerade wieder einfacher. Aber das war sehr kompliziert und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich werde da in der Überarbeitung noch weiter dran rumfeilen, dass man dann eben zugeschweißte Shots sieht, über die man gerade drüber läuft und lauter so ne, kleine Dinge, Details, wie sprach ich ja gerade drüber, so die Formen, die man merkt. Woran das liegt, werde ich nicht erzählen, weil das die Figuren gar nicht wissen. Das ist noch wichtig. Beschreib die Stadt aus der Sicht deiner Figuren. Also setz sie nicht hin und schreib den Wikipedia-Eintrag dieser Stadt, sondern mach dir klar, wie die Stadt auf deine Figur wirkt. Also ich habe in meinem ersten Roman eine Leibwächterin als Hauptfigur, die quasi hyper aufmerksam ist, die immer alles sofort sieht. Die hat jedes Staubkorn beschrieben, weil es alles in ihrem Kopf unwichtig werden könnte. Also die Stadt Dorem aus diesem Roman ist sehr viel intensiver beschrieben als die Stadt Atai, weil Krai, die Hauptfigur da, der ist die Stadt eigentlich egal. Die geht ihm nur auf die Nerven. Das ist ein Mensch, der will im Wald sein. Dass der jetzt da die ganze Zeit über Pflaster laufen muss, barfuß oder in Schuhen, macht den wahnsinnig. Der sieht die Stadt anders. Und das ist dann im Prinzip nochmal, das ist fast die wichtigste Ebene. Also kenn deine Stadt, weiß, wie du was zeigen und andeuten willst und dann schau es dir durch deine Perspektive an.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest und das werden jetzt die HörerInnen nicht mitbekommen, dass du für mich gekocht hast. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt.
Ja, es war mir eine Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden erzählen und wie gesagt, ich erzähle immer gerne. Ich komme besser zurecht, wenn ihr mir Fragen stellt, als wenn jemand sagt, erzähl doch einfach mal, weil dann kommt sowas wie jetzt dabei raus. Danke für die Fragen, sie waren sehr gut, sie haben es ein bisschen gefiltert. Ja.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. In schon 2 Wochen kommt die 2. Pottwichtel-Folge, dann mit den beiden Pottwichtel-Themen. Einmal nochmal die andere Hälfte zu Diversität im Worldbuilding und zum Kampf mit Initiative. Viel Spaß!
Tschüss. Thank you.
Sehr schön. Halt, ich muss erst mal hochscrollen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Spin-Off-Folge. Ach nee, so fange ich da immer gar nicht an. Nochmal. Und ich bin ja lernfähig. Ihr wisst ja, beim letzten Mal habe ich mich verbrüht. Nein, wenn die Folge rauskommt, beim vorletzten Mal. Beim vorletzten Mal habe ich mich verbrüht beim Kochen des Tees von der Firma... Wo steht denn die Firma überhaupt? Beim Tee... also nochmal. Beim vorletzten Mal habe ich mich ja verbrüht beim Trinken... Ja, ich habe mich verbrannt, habe ich mich.
Weil du hast dich verbrannt, du hast das heiße Metall angefasst.
Was für ein Outtake. Du hast ja gesagt, du bist im echten Leben Architektin.
Landschaftsarchitektin.
Landschaftsarchitektin.
Die Architekten werden da immer sehr fiebig und ich auch.
Okay.